Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ja, liebe Freunde, damit ist der Ton gesetzt für diese Folge, Folge 292. Ja.
Name meines allerersten Sexvideos. Erklär das.
Ja, hallo alle. Du hallo bist Jan. Gut genug. Passt super. Ja, ja, schönen guten Tag, Thomas. Passt super, weil wir ein bisschen Zuspruch brauchen. Ja, die letzten 48 Stunden vor dem Bundesliga-Saisonstart haben begonnen und die Bubble macht nachdrücklich den Eindruck, dass sie Zuspruch braucht. Was könnte sich besser eignen als der Satz, du bist gut genug?
Es ist ja? Wirklich, ja. Es ist, ich sag mal, musikalisch für mich die Stimme eine Grenzerfahrung.
Ja, ich wollte eigentlich einsteigen mit, übrigens Leute, das hab nicht ich gesungen, sondern das ist in der Tat der Originalsong. Ein erschreckend erfolgreicher Song, vor allem in den USA.
Ja, ist das so?
Ja, deutsches Produzentenduo, wie heißen sie noch?
Kitschkrieg,
ja. Genau, Kitschkrieg. Ja, war sogar auf der Liste für das Jugendwort des Jahres, ne?
Ja, genau, wurde heute von der Shortlist
runtergenommen.
Ja. So auf diesem Wege haben sich so Boomer wie ich daran getastet. Es ist natürlich eine gnadenlose Anbiederung an die junge Zielgruppe.
Ja, wobei man auch sagen muss, ne, dass es jetzt von der Shortlist genommen wurde, ist das hoffentlich kein schlechtes Omen für den SV Werder Bremen und diese Folge. Ja.
Ey, bist du gut genug? Sind wir gut genug? Ist Werder Bremen gut genug?
Das sollten wir jetzt einmal dezidiert beleuchten,
Herr Kuhlmann. Auch das werden wir nicht klären können in den nächsten 2,5 Stunden oder so. Aber wir können uns ein bisschen rantasten.
Ja, genau, denn wir haben uns heute nochmal wieder zur Feier des Tages, zur Feier des Moments, nochmal wieder zusammengefunden. Ich darf dir gegenüber sitzen in den heiligen Hallen des Kuhlmann-Anwesens. In Westengland. Wir sitzen im Ostflügel.
Im Ostflügel in Westengland.
Genau.
Ja, mein Lieber, du musst es aber auch ein bisschen nachsitzen. Ja, das musst du alles nachholen, weil du warst ja der einzige Mensch aus der besten Bubble der Welt aller Zeiten, der am Samstag nicht in Hamburg war.
Gefühlt der einzige Mensch auf der Welt. Wobei, ich war ja in Hamburg. Ich bin sogar an euch vorbeigefahren. Ja, aber ich habe meine Frau nicht dazu überreden können, zu sagen, komm, wir springen mal eben raus und sagen Hallo.
Ja, als du mir das danach erzählt hast, hat es noch ein bisschen mehr wehgetan.
Nicht sauer, nur enttäuscht. Ja, ganz ich verstehe.
Ehrlich. Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Ne? Es hat sich wieder eine Menge angehäuft an Themen und auch eine Menge Dinge, die wir noch auf dem Zettel haben, die wir noch einlösen müssen. Mhm. Ne, wir wollen über die allgemeine Stimmungslage mal sprechen.
Du bist gut genug.
So, es klingt ein bisschen, komme ich mir gerade vor wie Milhouse, der das unter der Bettdecke mit der Taschenlampe sich selber einredet.
Und ich habe so ein Gefühl, das werdet ihr heute noch schmerzhaft oft ertragen müssen, dass der Siegert nochmal anschlägt.
Aber da ist auch schon der Bogen, denn das war eine große Meldung. Wir sind die negativste Fanbubble. Herzlich willkommen.
Ja, genau.
Die negativste Fanbubble der Welt aller Zeiten. Hat eine Untersuchung ergeben und ich sag mal so ganz absurd finde ich das Ergebnis nicht auf das.
Ja, da rennst du bei dem Typen, der täglich im Worum unterwegs ist, offene Türen ein. Ja, das ist also auch gefühlt eine gefühlte Wahrheit. Aber man muss ja Ziele haben im Leben. Und ich habe mir als Ziel gesetzt, ja, die vulgärste Bubble sind die Dortmunder.
Ja, okay.
Und da will ich an die Spitze. Verdammte Scheiße nochmal.
Greif an, mein Freund, greif an. Demgegenüber stand dann gefühlt positivste Fanbubble der
Lass
Welt
mich raten.
Aller Zeiten.
Leipzig.
Palazzo Pazzo, nein.
Achso, ja,
Samstag, das sozusagen haptisch zum Anfassen, zum Abknutschen und Umarmen. Da war die Stimmung durchweg positiv. Das war wieder ein großartiger Tag, davon wollen wir auch noch ein bisschen erzählen. Und ich habe eine Menge Hot Takes im Buch der Wahrheit eingesammelt.
Ja, und nochmal, um auch darauf zurückzukommen, Samstag auch was von dem, was du erzählt hast, die Bilder, die ich gesehen habe und so, ist ja vielleicht auch etwas, was den Titel der Folge auch rechtfertigt, weil die Negativität, die man in den Foren und in Social Media zu lesen bekommt, ist vielleicht nicht unbedingt das, was auch in dieser Studie belegt worden ist, denn die Negativität ist da ausdrücklich im Internet untersucht worden. Und ich glaube, außerhalb des Internets gibt es durchaus noch größere Lager in der Werder-Fanwelt, die vielleicht ein bisschen positiver drauf gucken, ein bisschen mehr Hoffnung haben und vielleicht schaffen wir es heute in der Folge auch hier und da nochmal ein Schlaglicht auch auf Aspekte zu werfen, die jetzt nicht so fatalistisch um die Ecke kommen wie ein ganz großer Teil dessen, was man im Netz lesen kann.
Ja, im Buch der Wahrheit auch, ich sag mal, relativ gleichmäßig verteilt, obwohl die positiven Hottakes doch überwiegen.
Ist das so?
Aber vielleicht auch gerne mal weiterleiten an Bremer Sportmedien, dass Social Media vielleicht nicht immer die komplette Stimmung
der Gradmesser ist. Abbildet. Ja, wobei man sagen muss, jetzt warten wir mal ab, bis der Sieger nachher seine Hottakes droppt. Dann wird sich das auch ein bisschen drehen noch. Ja.
Wie selbstbeschwörend ist denn dein Gesang? Du bist gut genug. Also was denkst du denn, Werder Bremen, ist diese, du sprachst von Fatalismus vorhin schon. Ist das angebracht? Ja, nein? Wie nimmst du das wahr?
Also in Bezug auf meine Person summe ich mich abends in den Schlaf. Du bist gut genug. wenn ich auf Werder gucke, dann kann ich mich, nicht zuletzt auch, weil ich halt eben zum Beispiel unter anderem viel im Forum unterwegs bin, mich nicht komplett freimachen davon. Ich habe das ja auch schon gesagt, so, ich habe so ein bisschen Schiss. Aber ehrlich gesagt, der Siegert wäre nicht der Siegert im Worum-Podcast, wenn er nicht jedes Jahr aufs Neue vor der Saison wieder sagen würde, ich hab Schiss.
Nee, wir wären keine Fans von Werder Bremen, wenn wir nicht vor jeder Saison
mittlerweile muss man das so sagen. Ja, das stimmt. Und ich zwinge mich gerade dazu, sprechen wir ja später in der Folge auch noch drüber. Ich fand, dass es ein, zwei Aspekte auch in der Pressekonferenz von Daniel Thun zum Freiburg-Spiel jetzt, die ja heute war, gegeben hat, wo ich sage, ja, stimmt eigentlich. Und da gucken wir nachher nochmal drauf, aber sagen wir so, ich bin nicht komplett am Boden und ich bin nicht komplett hoffnungslos, gleichwohl, es gibt zwei, drei Punkte, wo ich denke, okay, das kann nach links kippen, das kann nach rechts kippen, müssen wir einfach abwarten und Spoiler, Werder ist einer der Vereine, die einfach in eine Fußballsaison gehen mit zwei, drei Punkten, wo man sagen muss, mal gucken, wo es hinkippt.
Ja. Das ist in jedem Fall so. Trifft allerdings,
wie ist denn bei dir?
Trifft allerdings auch auf andere zu. Ich würde erst noch mal kurz abfragen. Es gab ganz viele Saisonprognosen, Elf Freunde, Liga Insider und so. Und fast überall ist Werder tief unten mit drin. Platz 17, Platz 16. Ja. So, da gehen die Prognosen hin. Wie ernst nimmst du das?
Ah, da rede ich mir auch so ein bisschen Mut zu. Ich denke dann halt eben auch ganz viele beispielsweise von den Influencern und so, die halt jetzt ihre so Saisonprognosen droppen. Die sind halt gar nicht so nah dran, um das wirklich irgendwie sagen zu können. Die sind halt stehen unter dem Eindruck dessen, wie die Saison für uns zu Ende gegangen ist. Die stehen unter dem Eindruck dessen, was man jetzt zu lesen bekommt. Und Spoiler, da ist ja medial der Tenor. Oh, Werder ist schon wieder komplett am Durchdrehen.
Vielleicht auch eine Folge dieser Negativität.
Ja, wahrscheinlich.
Ne? Dass
ja.
Leute, die recherchieren, weil sie sich natürlich nicht mit 18 Vereinen gleich gut auskennen können. Ne?
Und dann droppt man halt einen Take, der reinpasst in die Stimmung. Gleichwohl, das kann natürlich sein, dass Werder wieder eine Saison spielt, in der wir irgendwie bis in die letzten Spieltage hinein uns der Arsch auf Grundeis geht. Aber ich finde, genauso gut gibt es auch zwei, drei Aspekte, die im Vergleich zum letzten Sommer mir zum Beispiel besser gefallen. Stichwort Kaderbreite zum Beispiel, reden wir auch nochmal drüber. Deswegen, ich weiß es nicht, ich habe kein Gefühl, das ist ehrlicherweise genau der Punkt, der mich Schiss haben lässt, aber das ist ja weit entfernt von, die können es alle nicht und wir werden untergehen. So.
Ja, und das, wie gesagt, das ist natürlich irgendwie ein Gamble, das bei vielen Vereinen gespielt wird. Ne? Und trotzdem ist es natürlich nicht nur irgendwie, ja, wir haben einfach ein schlechtes Image oder wir sind so negativ und deswegen tippen uns alle unten rein. Es ist, ne, gibt natürlich auch schon sportliche Gründe, ne? Und da können wir auch später, möchte ich auf jeden Fall noch ausführlicher mit dir reden. Dieses St. Pauli-Spiel, ey, das war wirklich, also dieser ganze Tag.
Du meinst das Lüneburg-Spiel auf St. Pauli?
Ja, genau. Ja. Können wir nochmal vielleicht nochmal kurz zurückspulen auf letzten Samstag, ne? Weil das war halt wirklich ein Tag, hat es eben schon kurz angedeutet, ja, wie so Campingurlaub auf Fehmarn, weißt du, mit so allen Jahreszeiten.
Ja.
Ne? Es war halt wirklich großartig, herzerwärmend und Weltklasse, diese ganze Veranstaltung. Danke an alle, die da mitorganisiert haben. Tristan von Pazzo auch.
Was für ein großartiges Foto auch wieder.
Im Froggies, ey. Großartiges Foto. Ich glaube, 150 Leute waren da. Wir haben Spenden gesammelt. Ich habe die genaue Summe. Suche ich nachher nochmal raus. Dirk Wintermann war da, Präsidentschaftskandidat.
Dass er das jetzt von sich sagen kann, ne?
Anne-Kathrin Laufmann war da, Tarek Brauer war da und es waren viele, viele Fanclubs da. Es war wirklich großartig, ne? Dann sind wir rüber.
Ganz kurz, dann hat mir sehr das Herz geblutet. Also gerade auch, als ich die Bilder und so gesehen habe, ich wäre so gern dabei gewesen.
Mann,
also ganz liebe Grüße auch nochmal, ne? Ich das nächste Mal... spielt Werder hoffentlich dann nicht am Geburtstag.
Vielleicht ziehe ich dann gleich meine Werder-Lederjacke nochmal exklusiv nur für dich an.
Aber nur die Lederjacke.
Okay. Wieso, das war an dem Samstag? Ja.
Wir spielen mal kurz Jeopardy, Thomas und ich müssen.
Und dann gehst du in dieses Stadion und siehst, ey, mindestens die Hälfte gehört uns, ja, überhaupt den ganzen Tag schon. Hamburg war grün-weiß, ja, egal, du bist durch die Stadt gefahren mit dem Bus und überall Leute im Werder-Trikot, es war wirklich großartig. Und dann Einlauf, 15.30 Uhr und die Werder-Fans feiern die Mannschaft 5 Minuten lang mit Sprechchören. Es ist, wie gesagt, noch kein Ball gerade ausgeschossen, ne? So, und es war wirklich großartig. Jo, und dann kam...
Ich wollte gerade sagen...
So, immer die erste Halbzeit hatten wir dann so ein bisschen...
Den Zahn gezogen.
Ja, da war der Sommer dann schnell zu Ende bei mir, ne? Und auch dann danach die Erklärung, warum, wieso, weshalb und so. Ja, also es war von allem was dabei. Und deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass es da... große Zweifel und Sorgen und Bedenken gibt auch.
Ja, aber das, also nochmal, ne, also das, und das finde ich ja auch nachvollziehbar, die habe ich ja auch, aber es ist halt immer noch ein Unterschied, ob du halt eben dich dezidiert zum Beispiel mit der Leistung der Mannschaft auseinandersetzt, ja, aber ich habe einfach Bauchschmerzen dabei, dass so undifferenziert geflamed wird und dadurch ja eben auch wirklich entscheidend, wenn das von einem großen Teil kommt, zumindest im Internet, dass dadurch halt eben auch zwangsläufig eine Stimmung forciert wird, die vielleicht der Situation gar nicht unbedingt angemessen ist. Ja, es ist ja in Ordnung zu glauben, dass das nach hinten losgeht, aber das dann so unverhältnismäßig, also auch in jeder sich bietenden Gelegenheit zu betonen und alles runterzuziehen und so, ja, vielleicht stimmen wir in den Tenor mit ein, wenn wir dann nach 4 Spieltagen 0 Punkte und 12 gefangene Tore haben. Ja. Aber so weit ist es halt noch nicht. Und deswegen würde ich jetzt wirklich von Spiel zu Spiel gucken wollen und ja, Daumen drücken.
Ja, also was mich halt nervt, ist halt dieses, wenn man als Kritiker ernst genommen werden will, dann muss man auch sagen, wenn Sachen gut sind. Ja, so. Sonst kann ich negative Kritik auch nicht ernst nehmen. Dann ist es nicht objektiv, sondern dann erzählt einer seine, dann macht jemand sein Narrativ so. Und die andere Legende ist, das gibt's nur bei Werder. Ja, und so, das ist halt, es ist halt einfach völliger Bullshit. So, und sowas stört mich dann und da wünsche ich mir dann doch ein bisschen mehr Differenzierung.
Ja, und ich glaube, letzten Endes findet manchmal. Man die wahrscheinlich auch. Und dann kommt es einfach wirklich darauf an, wo man hinguckt. Ja. Und da wir auch durch den Podcast ja notgedrungenerweise auch sehr viel im Internet agieren und unterwegs sind, wenigstens auch als Podcastmacher, dann kriegt man das halt doller mit, als es wahrscheinlich im Gesamtbild dann ist. Denn ich gebe dir auch Brief und Siegel drauf. Wenn wir beiden Hübschen am ersten Heimspiel gegen Leipzig zusammen im Stadion sitzen, wird, glaube ich, fest dran, von dieser krassen Negativität relativ wenig.
Ja, wie gesagt, das war halt auch beim Pokalspiel, ne? Ja. Es war das komplette Gegenteil. Ne? So, ja.
Was ja nichts daran ändert, dass es dann sportlich halt eben durchwachsen war. Ne? Und auch das gehört ja dazu, auch zu sagen, ja, es gibt ja sicherlich Anlass, auch da kritisch oder unsicher drauf zu gucken.
Ja.
Aber es ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit.
Ja, und wie gesagt, wir haben auch die letzten Wochen schon, habe ich mehrfach irgendwie gesagt, bei Tune, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Spielidee ist, an die das Team glaubt. Ja, und ob wir wirklich weiter sind, als jetzt ist einfach nur Stop the Bleeding und Klasse halten. Ich hatte es gehofft irgendwie und das sah auch alles ganz gut aus und ich fand auch mit Reis und Füllkrug sind da wirklich noch gute Leute, stabile mögliche Säulen für diese Idee reingekommen, für diese ganze Führungsspielerproblematik, über die ich mich auch schon seit Monaten beschwere. Mhm. So. Aber ey, dann die erste Halbzeit gegen Lüneburg, da dachte ich so,
Ja gut, also Thune hat ja versucht, das zu erklären. Ist das für dich lediglich ein Rechtfertigungsreflex, die Dinge, die er da gesagt hat, oder kann man das, ist das ein, wie sagt man, ein berechtigter Angang für die Art und Weise, wie er es beschrieben hat? Also ganz kurz nur, er hat ja gesagt, dass er das Spiel gegen Lüneburg ganz bewusst nutzen wollte, um so Spieler, die mutmaßlich Säulen sein sollen, um die halt eben in die Spielpraxis zu bekommen. Ja. Mit Lienen, der keine Vorbereitung hatte, mit Füllkrug, der erst kurz bei der Mannschaft war, mit Ludovic Reis, der erst sehr kurz dabei war. Die haben ja alle wirklich Minuten gesammelt und so hat er es ja auch begründet. Ist das für dich ein Argument, das gelten darf, oder ist es ehrlicherweise irgendwie Rechtfertigungslogik?
Nee, das ist natürlich ein Argument, das gelten darf, ne? Und gerade bei Senelin, wo halt klar ist, ne, der kann eine Halbzeit und so weiter, ne? Und trotzdem ist es so, dass da genügend Spieler eine gemeinsame Vorbereitung hatten und dass die Neuen, die jetzt da gespielt haben, jetzt auch nicht zum ersten Mal auf dem Platz standen, dass man halt nicht einfachste Dinge, Abläufe, dass man da nicht mit, also situativ teilintegriert werden kann, weißt du? Also ich fand es schon, einerseits Verständnis und auch hat man ja sofort gesehen, Füllkrug und Reis, die wollen und sie waren ja schon jeweils mit dem Tor und Reis hat, glaube ich, die meisten Kilometer, die meisten Ballkontakte und so weiter und du siehst auch, dass der will und dass der uns gut tut da und Füllkrug sowieso. Aber auf der anderen Seite auch Bangula, Jinma, die Außen, ich fand es und danach auch dieses Klagen schon wieder von allen, die da selber mit auf dem Platz standen. Ich muss sagen, ey, ich weiß nicht. Also wir haben uns ja auch vorgenommen, für diese Folge halb Serienprognose zumindest zu machen, MVP und wo geht's hin und einen Ausblick. Ich habe mich selten so schwer getan.
Ja, da bin ich dabei. Das ging mir auch so. Ja. Ich kann das im Großen und Ganzen sicherlich nachvollziehen. Ich frage mich aber gerade dann halt eben auch wirklich, ne? Weil du das auch sagst, Füllkrug und Reis als Spieler dazugekommen, die, muss man dann auch sagen, finde ich in dem Spiel, jetzt mal losgelöst von der Teamleistung, aber schon auch für sich gesehen Hoffnung machen. Das ist bei mir ehrlicherweise wirklich so. Ich fand, dass man bei Reis sehen kann, was der für eine Veranlagung hat. Ja. Also die Art und Weise, wie er mit dem Ball umgeht, ne, sehr unkonventionelle Bewegungen. Und ja, da fehlt noch die Bindung zu seinen Mitspielern, aber wenn der ein Tor macht, ja, wenn der irgendwie einer der Aktivposten im Mittelfeld ist, ohne die Bindung, ja, wenn er 90 Minuten gehen kann, obwohl er ein halbes Jahr lang kein Profifußball gespielt hat, dann ist das etwas, woran ich mich, wenn ich mich darauf konzentriere, mich auch daran hochziehen kann.
Ja, genau. Und ich glaube auch, dass das schon Beleg dafür ist, dass das ein sehr guter Pick war. Und ich glaube auch, dass sie ihn, wie gesagt, nicht nur als polyvalenten Mittelfeldspieler geholt haben, sondern halt auch als Führungskraft. Ja. Ne? Denn das war ja auch so ein Dauerthema von uns schon, wo ist die Struktur und du siehst immer noch, wir haben die letzten Folgen auch drüber gesprochen, dass er zwar Friedel als Kapitän bestätigt hat, Thune, aber alles andere offen lässt. So, und er will halt eine andere Hierarchie und eine neue Hierarchie und da spielen Füllkrug und auch Reis auch wichtige Rollen. Und das sind Charaktere und Positionen und Roleplayer, die Thune braucht, auch um da ein Glaube und ein Ubuntu reinzukriegen in die Truppe.
Ja. Also ich glaube, dass es nicht zuletzt auch davon abhängt, wie sie es schaffen, und das werden wir dann wahrscheinlich wirklich erst im Wettbewerbsspielbetrieb sehen, die ja durchaus mittlerweile auch etwas anders formulierte Spielidee von Daniel Thune auf den Platz zu bringen.
Ja.
So, ne, wir haben auch off the mic schon drüber gesprochen. Er hat das ja jetzt auch zum Beispiel heute in der Spieltags-PK so ein bisschen angerissen, wie er sich das vorstellt. Das wird machen wir keinen Hehl draus, ne? Das wird stehen und fallen, auch mit der Art und Weise, wie die Leute, die in der Offensive spielen, die Vorgaben umgesetzt bekommen. Spoiler, Sam Bangula hat Minuspunkte gesammelt gegen Lüneburg, hat ja dann auch wirklich explizit einen Rüffel bekommen von Tune nach dem Spiel, auch öffentlich vor der Kamera.
Und nicht nur von Tune, ne? Ja,
von Friedel auch.
Ja. Und ich glaube nicht, dass das Zufall war.
Ja. Wie hat dir ein Jinma gefallen? Das war auch ein bisschen unglücklich, ne?
War Mühe besser, ja, vielleicht. Ne? War aber für Jinma auch deutlich schwerer, weil er mit Schmiedgens jemanden hinter sich hatte, der die Abläufe überhaupt nicht kannte, als Rechtsverteidiger.
Wäre meine nächste Frage gewesen, wie fandest du Schmiedgens? Weil ich habe ihn nicht gesehen.
Ja, also für einen Fünftligisten hat es gereicht. Ne? Aber er hat dann noch gefremdet mit der Position, das muss man schon sagen. Und ich finde es ein Risiko.
Darf er nicht spielen gegen Freiburg, deiner Meinung nach? Weil das hat Junior heute explizit auch gesagt. Why not?
Ja, why not? Wir haben ja auch keinen anderen. Ne? Marco Grüll ist die Alternative. Ja.
Oder Malatini.
Ja, okay. Aber er hat da noch gefremdelt. Und dadurch ist natürlich das Flügelspiel auch, also der Flügel ist lahm halt, ne? Wenn du da jemanden hast, der das nicht kennt und dem du es auch nicht vorwerfen kannst und der jetzt halt auch nicht der rechte Verteidiger ist, der jetzt bis zur Grundlinie sprintet und ich meine, der ist Manndecker eigentlich, ne? So, fand ich schwierig, er hat es okay gemacht, aber da war halt nach vorne wenig. Und deswegen würde ich das bei Jinma noch ein bisschen mehr entschuldigen. Bei Bangula fand ich das krass, die erste Halbzeit. Ich hab mich schon währenddessen über den aufgeregt, die ganze Zeit, weil sie versucht haben, über den zu spielen und das ja nun wirklich eigentlich eine eingespielte Achse sein müsste mit dem Mann und Bangula. Das sind sogar beides Belgier, also bitte. Ja. Und Friedel auch auf der Seite, der auch danach laut kritisiert hat, aber auch unsaubere Pässe gespielt hat und auf dem Feld, ja, sie haben halt versucht, über links anzutreiben und Bangula hat, also es war nicht nur so, was Thun und Friedel kritisiert haben, dass er nicht nach innen gezogen ist, wenn er sollte, sondern wenn er 1-gegen-1 gegangen ist, ist er nicht vorbeigekommen.
Gegen einen Fünfligisten.
Es war schon,
ja,
also war schon wirklich, ne, ich bin gespannt und das, beschnacken wir dann ja gleich nochmal ausführlich. Das erste Mal Bundesliga-Rate die Aufstellung.
Ja, ja, aber genau, also das Pokalspiel gegen Lüneburg hat da ja schon auch Hinweise gegeben, die dann jetzt das Raten der Aufstellung vielleicht ein bisschen belastbarer machen.
Ja, ja.
Deswegen bin ich mal sehr gespannt.
Aber lass uns das nochmal ein bisschen
schieben. Ja, klar.
Wenn man auf diesen Pokal, klar, jetzt sagst du, der Gegner hatte nur X-Goal 0,05, ja. Aber wir machen 3 Tore, aber 2 Standards und ein abgefälschter Distanzschuss. Mhm. Ja, darf man auch, ne, würde ich jetzt X-Goal-mäßig jetzt nicht zu so viel Angeberei raten. Und wenn ich mir angucke, wie andere Bundesligisten und auch Zweitligisten gegen fünfklassige Teams gespielt haben im Pokal, da war das teilweise zweistellig. Ne?
Ja,
so,
ja.
Also.
Ja, es ist natürlich klar, dass Daniel Thun sich aus dem Spiel das raussucht, womit er irgendwie angeben kann. Ja, er hat das in der Pressekonferenz heute hervorgehoben.
Ja.
0,05 Expected Goals ist der beste Defensivwert aller Mannschaften in der ersten Pokalrunde. Ja, genau, Slow Clap. Ja. Klar sucht er sich das raus. Ja. Aber dann bin ich in der Tat dabei, das darf nur ein Nebenaspekt einer viel wichtigeren Feststellung sein, nämlich dass es noch ein bisschen knirscht im Getriebe.
So, und es gehört mit zur Wahrheit so, ne? Und aber natürlich auch genau wie alles andere halt, halt auch, ne? So. Ja, schlimm fand ich eher, dass danach wieder die nackte Panik ausbrach.
Ja.
Ne? Trotz 3-0.
Ja.
Ne? Und trotz vieler kritikwürdiger Punkte, gerade was das Offensivspiel auch, ne?
Ja.
Bin ich selber ganz vorne mit dabei.
Ja.
So. Aber dass dann wieder auch die komplette Bubble sich in einen Hühnerhaufen verwandelt, wenn der Berater von Musa der Bild-Zeitung sagt, nach einem Pokalspiel, ja, so war das aber nicht abgemacht.
Ja.
Ja. Also da muss ich wirklich sagen, also, wie heißt der Ronny?
Oh Gott, keine Ahnung.
Ronny Hoffmann von der Agentur Hattrick. Das klingt so, als würde jemand anrufen und dir einen neuen Handyvertrag anbieten.
Oder Anschluss 2 Gold spielen.
Oder Anschluss 2 Gold spielen. Ne? Und okay, Berater und so. Und aber bitte.
Ja, und vor allem, jetzt sind wir mal ehrlich, ne? Also hätte dir am Samstagvormittag jemand im Froggies gesagt, übrigens, das gehen wir heute sicher und souverän, 3-0 schieben wir das nach Hause, hätten 95% der Anwesenden dir aber sofort ihre Unterschrift drunter gesetzt.
Ja, okay. Ja. Ich will halt nur sagen, ne, it takes two to play the game, ne? Ja. Dass dann irgendwie ein Krawallmedium daraus eine Schlagzeile macht, weil das jetzt gerade in die negativste Fanbubble der Bundesliga reinpasst. Ja, aber es liegt ja auch an uns, it takes two to play the game. Ja. Was wir mit so einer Meldung machen, ob wir jetzt sagen, jetzt geht der Musa auch noch weg. Mhm. Nee, ja. Da kommt nach einem Pokalspiel Nachwuchsstürmer, ja, der auch noch gleichzeitig beim Test am Sonntag einen Elfmeter verschießt, ja. Da kommt der Berater nach einem Pokalspiel und fordert mehr Spielzeit im Vergleich zu 2 WM. Stürmern.
Mit dem stärksten von allen Argumenten, das war so nicht besprochen.
Also wirklich. Ja. Ne? Das ist wirklich wie ein kleines Kind, wenn du in Urlaub fährst und du bist noch nicht mal aus der Garage raus. Wann sind wir da? Ja. Das ist doch wirklich Quatsch so. Ja. Und klar, es wird immer Medien geben und immer Leute geben, ne, die das aus Krawallgründen, aus Clickbaitgründen, dann, aber wir müssen uns davon jetzt nicht wahnsinnig nervös machen lassen.
Sehe ich auch so und vielleicht ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich frage dich einfach mal, gibt es denn Aspekte, wenn du dich jetzt nochmal auf die Gesamtsituation konzentrierst, gibt es Aspekte, die du positiv hervorheben kannst? Positiv wohlgemerkt.
In Bezug auf was jetzt?
Auf Werder, also auf die Gesamtsituation. Auf Werder. Ja, also gibt es was, wo du sagst, okay, das macht doch Hoffnung, oder gibt es was, wo du sagst, die Idee finde ich nicht schlecht oder so.
Jetzt die Vorbereitung. Also, ich finde, dass Werder besser aufgestellt ist als vor einem Jahr.
Danke, ja. Darauf, also auf sowas wollte ich hinaus.
Finde ich auf jeden Fall. Ja. Und ich finde auch, dass die Transferbilanz sich sehen lassen kann, muss man sagen, wen man für null geholt hat und wen man verkauft hat. Ja. Und ich glaube, es wird, glaube ich, erst im Laufe der Zeit immer klarer, wie geil dieser Koulibaly-Deal war für uns. Ja. Jetzt habe ich nochmal gelesen, wir haben 60.000 Euro Ausbildungsentschädigung an den HSV überwiesen, dann haben wir den entführt mit dem Helikopter. Ja. Dann haben wir den für 20 Millionen plus X, ey, wirklich, also, das ist schon stark.
Ja, das kann man so sehen. Ich bin bei dir, ne?
Stimmt mich also. Und ich sehe jetzt eigentlich eher, Hashtag mach was draus. So. Ja. Ich glaube, die Voraussetzungen sind da. Und wenn ich auf die Konkurrenz auch gucke, das läuft nicht viel besser.
Ja, da ist, also sowohl sportlich als auch kaderplanungstechnisch hat man auch bei anderen Teams ein paar Fragezeichen im Kopf. Ja, das sehe ich auch so.
Ne? Und ich glaube, alles wird sich daran entscheiden, ob Tune es schafft und die Führungsspieler es schaffen, ein Ubuntu, ein Team, eine Mannschaft, eine funktionierende Gruppe zu formen.
Ja. Also was ich sage, und da bin ich dann bei dir, was ich da noch ergänzen wollen würde, ist gerade auch mit Blick auf Stichwort besser aufgestellt, einer der entscheidenden Unterschiede für mich, auch mit Blick darauf, was wäre das Unique Selling Point werden soll, sein soll, ja, also junge Spieler entwickeln, sie teuer verkaufen als Ausgleichsmaßnahme für den wirtschaftlichen Standortnachteil.
Als Geschäftsmodell.
Ne? Als Geschäftsmodell, genau. Finde ich, ist wirklich so, dass Werder ist jetzt nicht nur durch das Ende der vergangenen Saison mit Musa beispielsweise, sondern auch durch die Vorbereitung mit Erif Benagi und Soylu und so schafft, und auch mit Steinmach und so, schafft, das neu aufgebaute Image zu stärken, nämlich junge, vielversprechende Spieler werden bei uns mehr berücksichtigt und kriegen bei uns mehr Zeiten. Das ist schon auch im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir ja quasi Čović als jemanden hatten, den wir hinstellen wollten, Backhaus als jemanden hatten, den wir hingestellt haben, Koulibaly auch. Wir haben wieder so eine Handvoll Spieler, die jetzt in der Vorbereitung zumindest uns auch als Fanwelt sagen lassen, wow, mega spannend, bin ich mal gespannt, ob der es schafft. Und die Anzeichen sind ja bessere als letztes Jahr. Also gefühlt.
Naja, letztes Jahr gab es Horst Steffen, der gnadenlos auf diese Kinder, auf diese Jungs auch gesetzt hat. Ja. Ne? Ob das bei Tjun jetzt auch der Fall sein wird, muss man abwarten. Das hängt wahrscheinlich auch von den ersten Ergebnissen ab.
Aber worauf ich hinaus will, ist, dass die Spieler, die jetzt quasi an der Kante zum Profifußball stehen, also Erif Benagi, Soylu mit Abstrichen,
Schmiedgens
und Musa, dass das Spieler sind, die gefühlt, aber auch jetzt, selbst unter dem neuen Trainer Tjun, der jetzt gar nicht so dieses ich bin der Ausbildungstrainer vor sich herträgt, aber gefühlt näher dran sind, Zeiten zu kriegen und nicht davon profitieren, dass irgendjemand auf einmal 4 Monate ausfällt, sondern die sind auch so per Vorbereitungsleistung an einem Punkt, wo man durchaus nicht überrascht ist, wenn Erif Benagi der 12. Mann ist.
Ja.
Ja, oder Musa die erste Option auf den Platz von Füllkrug ist im Zweikampf mit Itten. Und das, finde ich, ist, glaube ich, schon etwas, wo du einfach nicht nur, dass es nach außen hin, also auf Berater oder Familien von jungen Talenten, die in Zukunft möglicherweise für uns interessant werden können, wirkt, weil sie es kontinuierlich fortsetzen, auch wenn das jetzt ein anderer Trainer ist, sondern sie halt eben auch sehen, dass eben das nicht nur durch einen glücklichen Zufall jemand ist, der in die Startelf gespült wird, sondern die Spieler werden über die Vorbereitung systematisch herangeführt und schaffen es, sich zu empfehlen.
Ja.
Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, mittelfristig ein gutes Zeichen ist. Und guck mal, was das mit so Spielern wie Erif Benagi macht. Die haben halt Bock, die brennen halt wie Feuer. Müssen sie dann zeigen, dass sie es umsetzen können. Aber sie sehen halt, diese Tür ist nicht zu.
Ja.
Und das finde ich halt schon auch ein Unterschied nochmal.
Ja. Ja. Und das ist absolut ein Skill, den Werder erarbeitet, den man noch nicht in Euro messen kann.
Genau.
Ne? Das ist genauso ergänzt und das ist vielleicht Millionen wert. Koulibaly Statement nach dem Wechsel bei Racing sagt er, Werder Bremen hat zu 100% das mir ermöglicht, was sie mir vor 2 Jahren als Weg aufgezeigt haben.
Genau.
Und es ist genau so gekommen und es ist, ne, es war perfekt und so. Was das für ein Zeichen ist.
Mhm.
Und dieses, Entschuldige, diese Aussage, die überall steht, ne, das ist natürlich wirklich, die ist 2-3 Millionen wert, weil du dafür kriegst du mehr von diesen Spielern, die eben dran glauben.
Ja.
Schmiedgens, das andere Beispiel, Erif Benagi genau, das andere. Oder halt auch, dass überhaupt so ein Spieler wie Soylu kommt.
Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen, ne? Also dass sie nicht nur über diesen Weg es schaffen, Jugendspieler, also U19, U18, davon zu überzeugen, zu Werder zu kommen, weil sie dann sagen, pass mal auf, du machst noch 2 Jahre Leistungszentrum, aber dann klopfst du an die Tür bei den Profis.
Ja.
Sondern das ist ja auch ein Argument, wenn du beispielsweise, und das ist ja etwas, worauf Werder in der letzten Zeit immer mehr zurückgreifen muss, ja, wenn du auch in die Argumentation mit hochtalentierten Spielern von großen Clubs gehst und sagst, ey, kannst du dir vorstellen, 1-2 Jahre Laie bei Werder Bremen, um Spielpraxis zu sammeln?
Ja.
Und dann reden wir über so Leute wie, keine Ahnung, jetzt gerade in der Transferküche Ibrahimovic von Bayern zum Beispiel. Und das ist im Zweifel auch dort, wenn mehrere Leute, um eine Laie von einem Spieler, von einem eigentlich finanziell unerreichbaren Spieler zu buhlen, auch da kann das ein wichtiges Argument sein.
Ne?
Und insofern, ja, das ist nichts, wofür wir uns jetzt direkt zum Saisonauftakt gegen Freiburg etwas kaufen können. Aber es ist zumindest was, wo man die Idee erkennt und wo wenigstens dort eine gewisse Konsequenz oder eine Stringenz zu erkennen ist. Und wenn ich mich abends leise wimmernd in den Schlaf weine, weil es Werder sportlich so schlecht geht, dann ist das etwas, was mich ein wenig tröstet.
Ja, aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
Ja.
Ne? Und das ist halt auch, da finde ich, sollte bei der Betrachtung dieser Vorbereitung und dieser Transferphase und der Entwicklung bei Werder und auch der Beurteilung von Fritz und Niemeyer, sollte das nicht zu kurz kommen. Ne? Dass du da natürlich vielleicht noch nicht konkret messbare Werte schaffst, aber wirklich für dich selber dich als Marke sozusagen darstellst, dass du ein Sprungbrett sein kannst. Ne?
Da so. Kriegen wir jetzt wieder ganz viele Zuschriften. Ja, weil, also.
Ja, aber das ist ja so.
Ja, der Punkt stimmt auf jeden Fall. Es wird dann wieder heißen, ja, aber es gibt ja auch genügend Punkte, die man den beiden dann wirklich zur Last legen kann.
Ja, das kann man ja auch machen, aber wir reden ja jetzt über den
Punkt. Über den Aspekt, genau. Ja, und also, und ne, deswegen, das muss gelten dürfen, ohne dass das andere falsch wäre. So,
ja, und das muss man halt auch einfach, das muss man halt auch einfach würdigen. Ne? Und es ist halt einfach nicht so, dass eine Transferphase in einem Bundesliga, eines Bundesliga-Managers läuft nicht so wie an der PlayStation. Ne? Das ist nicht so, du nimmst 80 ein und gibst 80 wieder aus. Ne? Das, so läuft das nicht. Kein Verein in der Bundesliga, das war in dem Podcast von hier Zeigler und Köster, da hat Arne Zeigler das nochmal gesagt, dass in den letzten Jahren kein Bundesligist, und hat er noch so fett verkauft, alles reinvestieren konnte. Ja. Das gilt für Stuttgart mit Woltemade, für Frankfurt mit Marmoush, für Mainz mit Gruder, für Freiburg mit Röhl und so weiter. Ja. Ne? So, und Werder Bremen kann das auch nicht.
Ja, die Differenzierung ist wichtig,
ja.
Aber natürlich hast du als Fan ein Fragezeichen, wenn du für Schmied und Koulibaly 28 plus X einnimmst und es dann im Nachgange, weil du ja auch Ersatz brauchst, heißt, nee, wir müssen aber noch verkaufen, weil sonst können wir nicht.
Ja, ja.
Klar,
also, ne? Hast du recht. Und ich wollte da, also, das wollte ich auch gar nicht damit aussagen, ich wollte das nur ganz allgemein mal klar machen, dass man diese Rechnung halt einfach nicht machen kann.
Das haben wir letzte Folge auch schon gesagt, genau.
So, ne, bei der Betrachtung auch, man kann trotzdem noch Sachen kritisieren und da habe ich auch noch Punkte, gerade auch bei Fritz Meier in der, was ist Außenverteidiger und so weiter, das finde ich, so, ne, aber trotzdem, was ich vorhin schon meinte, man muss auch Dinge positiv aussprechen, wenn sie positiv gelaufen sind.
Ja.
Ne? Und das ist sowohl
bei diesen Jugend... Das nicht aussparen, weil es eben nicht ins Narrativ passt.
Ja, oder weil es einem nicht selber passt oder so. Ne? So, das ist so. Und das kann man halt sehen. Und das heißt ja nicht, dass alles Tutti ist. Ne? Keine Frage.
Ja, und ich glaube, was auch ein Aspekt sein muss, den hast du, glaube ich, in der letzten Folge auch nochmal betont, gibt unheimlich viele Leute, die jetzt sagen, was wäre das für ein Quatsch, wenn sie jetzt immer noch an Puertas dran sind. Ja, auch die Spieler, die der Trainer glaubt zu brauchen, um seine Spielidee bestmöglich umsetzen zu können, spielen in den Überlegungen natürlich eine Rolle. Ja, vielleicht wäre Puertas auch mit der letzten Saison und mit dem Preisschild, das immer noch dranhängt vom arabischen Club, etwas, wo, wenn es diese Vehemenz von Daniel Thune nicht gäbe, Fritz Meier schon längst gesagt hätte, ja, okay, lassen wir. Mhm. Ja. Und trotzdem bleiben sie jetzt dran, weil sie wissen, das ist was, wo Thune sagt, ich habe bei dem echt Fantasie und der passt sehr gut in die Idee, die ich habe.
Ja.
Ja. Und natürlich schmeißen sie dann nicht die wirtschaftliche Vernunft über Bord, sondern sagen, okay, pass auf, Daniel, versuchen wir dir zu ermöglichen, aber das, was die haben wollen, ist utopisch und nicht marktgerecht. Dann kann es sein, dass es bis zum Ende dauert, wir bleiben aber dran. Ja. Und nach wie vor heißt es, sie gucken im Mittelfeld, sie gucken in der Defensive. Das sind ehrlicherweise die beiden Slots, wo sich die Gerüchte hartnäckig halten, dass da auch noch was passieren soll. Und ja, Werder ist in einer Situation, das haben sie jetzt oft genug betont, wo sie die Augen offen halten wollen. Ja, aber wo sie halt eben, wo sie keine großen Sprünge.
Nicht schlecht, Dienstag ist Deadline Day.
Ja, aber wo sie keine großen Sprünge machen können und trotzdem, das gehört halt auch zur Wahrheit. Diese Sätze haben wir von Clemens Fritz im vergangenen Jahr eine Woche vor Transferschluss exakt genauso gehört. Wir sind so schon relativ zufrieden, wir gucken nur noch, wenn sich eine Tür auftut, gehen wir da durch, ja. Genau dieselben Sätze hörst du jetzt paraphrasiert genauso. Ja,
und die Leute drehen schon Bundesliga-Verein.
Ja, und aber die Menschen drehen jetzt durch und sagen, es gibt doch noch so viele offene Baustellen im Kader. Jetzt warten wir doch mal ab. Hm. Ja, hm. Ich bin wahrscheinlich der Erste auf dem Zaun, wenn dann bis zum Deadline Day jetzt nichts mehr passiert. Ja, aber
ich habe das Foto noch hier stehen, mein Freund. Einmal den Sieger schütteln.
Audiokommentar. Der Herr Kuhlmann hat hier, das ist sehr schön, das hattet ihr beim im Froggies dabei.
Ja, Sieger, da warst du dabei.
Ein Foto von mir als Rand-Opa in einen Bilderrahmen gepackt, in dem, wenn man ihn schüttelt, goldenrote Glitzer Schnee, ach, es ist so schön. Ja, ich weiß, das zeigt mir auch mal.
Vielleicht lesen wir noch ein paar Hottext vor.
Ja, das machen wir.
Ja, okay, also, ja, ist so. Und trotzdem, wie gesagt, hätte ich da auch gleich noch ein paar Kritikpunkte.
Ja, wenn wir jetzt dabei sind, hau raus.
Ja, ich dachte, vielleicht gehe ich mal Pipi machen.
Ah, okay. Ja, nach 40 Minuten, das hält ja keine Blase über 50 mehr aus. In diesem Sinne, erstmal Jeopardy und dann machen wir gleich weiter. Thomas, hier liegt ein Bengalo auf dem Tisch, in grün. Ich hoffe, dass das noch nicht geschmuggelt wurde.
Das habe ich rausgeschmuggelt.
Aus dem
Stadion.
So wie man es reinschmuggelt?
Die Menschen zu schützen.
Ich sage nur Körpername, meine.
Habe ich gesagt, nein, grüner Bengalo, hier im Werder, da, so geht das nicht.
Nein, die Hose ziehe ich nicht aus.
Gib sofort her.
Warum soll ich die Unterhose ausziehen? Nein, das mache ich nicht. Okay, herzlich willkommen zurück.
Ja,
ich sehe, du hast das Buch der Wahrheit aufgeschlagen. Ja. Was kommt jetzt?
Ich habe es hier aufgeschlagen, nicht schon auf dem Klo.
Ja, okay.
Möchte ich nur noch mal sagen. Wir waren ja gerade so ein bisschen bei Kritik und negativer Stimmung und dann dachte ich, ich suche mal ein paar negative Hotels.
Surfen wir die Welle.
Surfen wir die Welle. Spielen wir das Social Media Game.
Genau.
Sehr schön. Ich habe mich daran erinnert, ein super geiler Hottake von David, liebe Grüße.
Aufgenommen im Froggies?
Im Froggies, aufgenommen mit einem grünen Trump-Stift, 22.08. Er hat zwei gemacht, ich nehme den negativen, der vielleicht positiv gemeint war, aber gerade auf meine Kritik Rentkarte einzahlt. Ja. Sein Call war eine starke Außenverteidiger-Performance jetzt zu Anfang von Grüll und Schmidtgens verhindert Neuzugang auf der Außenverteidigerposition.
Und das Worum gerade so.
Also so typisch Werder. Ja, damit kommen wir jetzt eigentlich.
War doch super.
War doch total gut in Lüneburg.
Passt doch in unsere neue DNA, junge Spielerförderung.
Der Gegner hatte 0,05 X-Goals, also da sehe ich jetzt keinen Grund. Passt wunderbar, ein wunderbarer Hottake, David, vielen Dank. Jörn von der Höhle der Möwen war auch da.
Schöne Grüße.
Ja, wenn wir gerade bei negativer Energie sind.
Ja, jetzt sehr gut.
Das war nicht persönlich gemeint, Jörn, aber Jörn hat auch den Hottake abgegeben. Daniel Thun ist nach der Hinrunde nicht mehr Werder-Trainer.
Also da würde ich mich sogar zu der Behauptung hinreißen lassen, der Take ist gar nicht so hot. Ja, wenn, also gemessen an dem, was wir bislang von ihm gesehen haben, ist die Schlussfolgerung nachvollziehbar, sagen wir mal so.
Ich lasse es mal so stehen und habe hier natürlich auch noch einen ganzen Sack voller positiver und optimistischer Hottakes. Aber wenn wir gerade in der Stimmung sind, Sami, besten Dank. Sami ist übrigens der Mann, der uns damals den Titel Fohlen versohlen und Hals-Maultaschen untergejubelt hat. Vielen Dank, weil sehr, sehr nett.
Hals-Maultaschen
ist geil. Sammys Hotel Keke Top macht kein Spiel mehr für Werder.
Oh. Stichwort Negativität.
Ja. Den muss man erstmal sagen lassen.
Aber du, ich will dich ja nicht die ganze Vorlesearbeit machen lassen. Wenn du möchtest, steuere ich auch noch aktuelle von Blue Sky bei.
Ja, gerne.
Einer, der mir sehr gut gefällt. Ja, von Marco KL. Ja. Werder dümpelt durch die Saison, schafft aber 4 Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt. Da Bielefeld in der ersten Runde raus ist, kann uns im DFB-Pokal niemand mehr aufhalten. Im Finale gegen die Bayern rettet uns Lienen mit seinem ersten Tor in die Verlängerung. Schlager hält 3-11er Europapokal. Ich möchte das, was Marco KL bekommen hat.
Ja, ich würde das Risiko splitten.
Ja,
aber sehr gut. Sehr, sehr mutig, aber das kann ich so schnell gar nicht schreiben mit meinem Trump-Stift.
Und weil wir gerade so schön im Flow sind, hier noch einer von Jan, der besser bekannt ist als 81 Euro Sky. alles, was du sagst, und Werder ist nach der Saison finanziell deutlich besser saniert als zuvor und kann auf dem Transfermarkt richtig zuschlagen. Quod erat demonstrandum, möchte man sagen.
Der ist so ein bisschen mittelfristig gedacht, aber das wäre so schön.
Ja, den schreiben wir ins Buch, den kringeln wir rot ein, ja, Und dann gucken wir doch mal, ob das wirklich eintritt.
Ja? Später noch mehr Hot Takes von euch. Ey, wenn wir haben jetzt, ey, das ist ja wirklich, das sind ja so viele.
Ja, es sind wirklich so viele. Also die im Blick zu behalten, das wird eine Mammutaufgabe für Sie, Herr Kuhlmann.
Für mich. Ich habe hier alles haptisch. Ne? Ich habe hier nur der Tintenkiller und das Radiergummi kann die Abrechnung verhindern. Ja. Grüße übrigens, bevor ich das vergesse, ne? Tammo aus Bremen war da.
Ja.
Mit Sohn oder Neffe, weil ich glaube mit Sohn, wollte dich unbedingt treffen. Na gut, mich auch. Aber ist Stammhörer, ja. Liebe Grüße, ja. War dann auch noch im Stadion. Katrin und Jendrik waren wieder da. Überraschend.
Die Namen sagen mir noch was. Lass mich mal kurz überlegen. Bierbrau. Ja, schöne Grüße.
Exakt. Ne? Das ist so ein bisschen, die tauchen dann plötzlich wieder auf, dann sind sie wieder weg und alle freuen sich, wenn sie dann wieder da sind. Roman aus Berlin, Kumpel von deinem alten Kumpel Jan aus Bremen, hat erzählt, wo in Kreuzberg da die Werderkneipe ist, wo er guckt. Sehr, sehr schön, dich kennengelernt zu haben. Liebe Grüße. Von Sandra soll ich dich grüßen. Sandra, Freundin von Janina, von der hat sie mal erzählt, sie hat den Krebs besiegt.
Ah.
Ja, ich möchte das einfach mal sagen, damit auch ein bisschen was
Glückwunsch.
Positiv,
toi, toi, toi.
Und auf
liebe
die
Grüße.
Wichtigen Dinge.
Ja.
Beste Grüße. Schön, dich kennengelernt zu haben.
Ja.
Und Frau Wintermann war auch da. Frau vielleicht bald.
Präsidentin. Ja, die First Lady.
Also, und den Hot-Take von Dirk. Ja. Gibt es später.
Die First Lady in Spee. Ja, okay, das klingt ja alles, hat jetzt das Bedauern, nicht da gewesen zu sein, nochmal wieder ein bisschen größer gemacht.
Ja.
Aber damit muss ich ja umgehen und nicht du.
Ne? Schüttel doch kurz den Sieger.
Ja, das Name meines. Oh Gott. Ja. Komm, wir gehen wieder zu Werder rüber. Ja.
Ja.
Möchtest du jetzt noch einen konkreteren Rant nachreichen oder wollen wir wieder versuchen, die Kurve ins Positive zu bekommen?
Ich bin völlig fertig, nachdem ich das durchgeblättert habe. Nimm mich an der Hand.
Ja, also die Frage wäre halt, ob wir mit dem Blick in die Stimmungswelt der Werder-Bubble jetzt mal so langsam versuchen, den Swing zu schaffen. Du schmeißt die Arme schon in die Luft.
Ja,
was willst du sagen?
Ich wollte pantomimisch den Kreis schließen.
Ja, sehr schön.
Zwischen Buch der Wahrheit, dem geilen Hot Take mit den Außenverteidigern, können wir ja jetzt auf die aktuelle
sehr gerne.
Ne? Kaderplanungslage.
Das ist ja mein Schwarzbrot-Thema. Ne?
So, ja, komm mal auf, hast du wieder im Wurm geblättert.
Ja, natürlich. Man nennt mich nicht umsonst, ich habe ja nicht umsonst F5 auf den Unterarm tätowiert. Ne?
Was hat sich getan seit der letzten Folge? Jens Day bleibt definitiv.
Genau, das wäre jetzt auch mein Einstieg gewesen, denn es ist eine Sache, die, glaube ich, endlich Klarheit bringt für das, was da im Mittelfeld jetzt noch in Anführungsstrichen gesucht wird. Das heißt sie gucken da noch. Und ansonsten ist es schmerzhaft ruhig geblieben. Und vielleicht müssen wir dann ins große ganze Bild auch noch mal einmal den Satz reinwerfen, dass es ja ganz lange hieß, sie suchten konkret nach einem rechten Verteidiger, weil sie nicht genau wissen, wann Mitch Weiser und Felix Agu, die das ja beide spielen können, wieder da sind.
Ja, der im Idealfall auch innen spielen kann.
Ja, jetzt ist es aber offensichtlich so, dass es da, und die Gründe lassen wir mal außen vor, aber ein Umdenken bei Werder gegeben hat. Die letzten Gerüchte, die konkreter geworden sind, die auch medial aufgegriffen worden sind, beinhalten jetzt den Namen Ndiaye. Linker Verteidiger vom RSC Anderlecht, hatten erstmal alle Fragezeichen über dem Kopf. Daniel Thun hat versucht, das überzeugend in der Spieltags-PK zum Freiburg-Spiel.
Also er wurde auf den Namen angesprochen?
Konkret auf den Namen angesprochen.
Und hat nicht gesagt, weiß ich nichts von Fragen, sind Clemens Fritz, sondern hat gesagt, oh, habe ich eine Meinung zu dem.
Ja, den kenne ich. Ja. Und ne, den habe ich kenne ich noch aus der Zweitliga-Saison. Er hat bei Schalke gespielt, letztes Jahr war ausgeliehen.
Ja, kenne ich den auch.
Aber in die Richtung wollte ich gar nicht.
So.
Sondern ich wollte sagen, dass Daniel Thun jetzt in der PK unter anderem auch nochmal konkreter ihre Einschätzung zur rechten Verteidigerposition genannt hat. Und die ist eben, dass sie sagen, okay, passt auf, Mitch Weiser ist jetzt wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. Bei Felix Agu reden wir nicht über 3-4 Monate Ausfall, sondern wir reden, der soll nächste Woche dann auch wieder anfangen zu trainieren. Und sie wollen das Risiko, das hat er nicht so gesagt, ne? Aber sie wollen offenbar das Risiko gehen, mit diesen beiden etatmäßigen Rechtsverteidigern in die Saison zu gehen und wollen die Zeit bis dahin mit, ich nenne es jetzt mal so, wie es ist, mit Notlösungen überbrücken, die da heißen Schmetgens, Gröll und Malatini.
Mhm.
Was macht das mit dir?
Ja, du willst, ich, ja. Ich habe Fragen.
Ja.
Also erstmal mache ich schon mal so einen halben Haken mit Bleistift hinter den Tipp, dass kein Außenverteidiger mehr kommt.
Ja, 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 wirklich,
genau,
wirklich,
das Ding. Ja. Aber nee, also mal abwarten, ne? Okay, das war bisher das Profil, das wurden ja auch Namen gehandelt, Belosian, Mele habe ich selber mal gefordert, dieser Öhrmann von Leverkusen. Es gibt ja Außenverteidiger mit Bundesliga-Erfahrung, die du ausleihen könntest, die du kriegen könntest. Leverkusen will die loswerden.
Mhm.
So, das war dann eher rechts. Belosian kann beides.
Arthur Mele, hatte ich auch noch gelesen.
Arthur,
auch,
ja. Genau, war auch noch so. Mhm. Dann kam heute der Name Jai, der nun Linksverteidiger ist. Und wie, ich habe den bei Schalke gesehen, der war ausgeliehen in der Rückrunde. Ich hatte den auch bei Kickbase. Geiler Typ.
Mhm.
Ja, wäre ein Pick. Aber das heißt ja, und auch wenn Thun sagt, den kenne ich, der wär, heißt ja nicht, dass die Gespräche mit den anderen nicht noch weitergehen.
Ja, also das wäre also, ja fahrlässig.
Das ist doch Quatsch zu sagen, sie haben jetzt vom Rechtsverteidiger endgültig Abstand genommen und wollen jetzt nur noch einen Linksverteidiger. Das hat doch nie so jemand gesagt.
Ja, die Deichstube formuliert es folgendermaßen. Die Deichstube sagt, Werder habe sich nun endlich auf ihren Favoriten für den Verteidigerspieler, den sie noch holen wollen, festgelegt. Und das sei Ndjaye.
Ja.
Okay, kann, also
Favorit, ne? Heißt ja, dass auch noch andere im Rennen sind.
Ja, muss ja sein. Also das wäre ja fahrlässig, wenn du dich nur auf einen kaprizierst.
Ja.
So, ne? Deswegen, aber mich interessiert ehrlicherweise vor allem deine Meinung zu dem Take. Ja, also da gehen wir in die Saison mit Schweizer und Felix Agu auf rechts.
Ich finde dich verrückt.
Ja. Danke, ja. Also, ja, das ist, ich sehe es in der Tat auch so. Das ist halt echt hoch, das ist halt Gamble, ne?
Ja.
Und das ist nicht Gamble mit Rot oder Schwarz auf dem Roulette-Tisch, sondern das ist Gamble mit grüne Null.
Wie gesagt, ne, wir sollten ein bisschen aufpassen, wenn wir, das darf jetzt nicht, also es ist ja jetzt nicht so, dass die bestätigt haben, dass sie das machen wollen und keinen rechten Verteidiger mehr holen.
Nein,
ne? Natürlich. Das kann ja natürlich auch typische Transfer-Verhandlungsstrategie sein, möglichst viele Namen zu streuen. Vielleicht hat auch der Berater von Jai was davon. Und dann kann das halt auch sein, dass man dann zu Leverkusen sagt,
ja, klar.
Arthur, das ist das Maximum, sonst holen wir den.
Ja. Aber ja? Die Transferphase wäre nicht die Transferphase, wenn man nicht auch immer die Gerüchte mit dem versucht in Einklang zu bringen, was der Verein sagt oder eben nicht sagt.
Ich will halt nur sagen, wir können es nicht ausschließen. Ja. Ne? So, und da wäre ich halt ein bisschen vorsichtig irgendwie. Ne?
Okay,
so.
Dann nehmen wir doch mal an.
Aber wenn das jetzt wirklich der Plan ist, links noch einen starken Verteidiger zu holen und diesen Spieler zu holen, dann finde ich das grundsätzlich an sich erstmal geil, wenn man den ausleihen könnte. Weil wir haben kein Backup für den Mann. Ja. Ne? Und wir können einen halb kaputten Agu, ist schon schwierig, den rechts einzuplanen und den auch noch gleichzeitig hinten links als Backup einzuplanen, denn der ist ja immer noch halb kaputt.
Ja.
So, und was mir an dem Jai auch gefällt, und ich habe einige Spiele, Schalke-Spiele gesehen und hatte den auch bei Kickbase, der hat auch Qualitäten nach vorne. So, und der könnte dann natürlich auch für unser Spielsystem jemand sein, der auf der Bangula-Position vielleicht.
Aber ist das wirklich so? Ich hatte gelesen, dass der eigentlich eher defensiv seine Stärken hat. Also du hast ihn gesehen, ich habe ihn in der Tat nicht gesehen. Also wenn er dir so aufgefallen ist, umso besser.
Auf jeden Fall ist das jemand, wenn du gegen Dortmund spielst, gegen Leipzig, gegen Bayern oder so, könnte ich mir das vorstellen. Mhm. Also, und wir haben kein Backup.
Ja. Genau, das finde ich ein gutes Argument.
So, aber ey, rechts, das finde ich wirklich, ey, wie gesagt, Schmiedgens Talent, aber der hat noch gefragt, das kann man nicht erwarten von dem. So, dass der da sofort funktioniert.
Schmiedgens Malatini ein Level wahrscheinlich so ungefähr auf der rechten Verteidigerposition.
Ja.
Also, ne, mit viel Unsicherheit im Stellungsspiel und immer alles so ein bisschen dann auch zulaufen, die Fehler, die man macht.
Und Malatini Langzeit verletzt.
Ja.
Und trotzdem muss man sagen, im Vergleich zu Schmiedgens ist Malatini der Erfahrene.
Ja, ja,
so,
okay.
Und das ist schon, also ich kann mir das schwerlich vorstellen. Ich kann halt nicht sagen,
wobei in dem Zusammenhang
mit Agu und Weiser ist, aber mit den beiden Glasknochen.
Ja. Ja, da hätte ich in der Tat dann auch mit der, also mit der verletzten Historie von vor allem Felix Agu im letzten Jahr immer wieder dieses dieser ganze kleinteilige Scheiß, ne? Dann ja auch noch mit dieser unglücklichen Verletzung im St. Pauli-Spiel letztes Jahr, wo er dann ja auch so lange ausgefallen ist, ne? Also ja, hätte ich auch Bauchschmerzen bei.
Zumal ich mir Weise auch weiter vorne vorstellen könnte.
Wünschen würde. Ja. Ich würde mir wünschen. Ja. Aber nochmal, also, ne, Tune hat jetzt auch heute in der PK nochmal explizit, das ist deutlich geworden, seine hohe Wertschätzung für Marco Grüll in dem Kontext auch genannt, ne? Sein Schweiz, hat er so genannt, sein Schweizer Taschenmesser. Ja,
aus Österreich.
Ja, taktisch irre gut geschult, meint er, ist in der Umsetzung der Vorgaben, die man ihm gibt, top. So. Jetzt mal fernab davon, dass das auf uns Fans alles mit hohem Risiko behaftet ist, ich glaube, dass da auch eine Einschätzung von Daniel Tune hintersteckt. Ja, zu sagen, also die Zeit, bis die beiden wieder fit sind, unsere etatmäßigen rechten Verteidiger mit Weiser und Agu, die überbrücken wir mit den Leuten, die wir haben. Das ist ja auch eine Abwägungssache. Und da kann ich mir, also ob die Einschätzung richtig ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube nicht, dass die da schon Harakiri gehen, sondern dass sie das in der internen Abwägung für ein vertretbares Risiko halten. Ja, und da steckt dann ja dahinter, wie sind die aktuellen Verletzungen, wie verkraftet Mitch Weiser die langsam steigende Belastung im Training, ja, was sagen die Spieler auch, was sie für ein Gefühl haben, ja, kannst natürlich dann auch deine Transferaktivitäten nicht fußend auf Karma bauen und sagen, der war immer verletzt, der wird sich wieder verletzen, deswegen holen wir sicherheitshalber noch einen. Ja. Also da musst du halt einfach einen guten Mittelweg finden, so, ne?
Ja, auf der anderen Seite haben wir mit, wir warten, bis die Verletzung auskuriert ist, keine guten Erfahrungen gemacht, ne? Und gerade auch, wenn man sieht, auch wie sie sich nach St. Pauli geäußert haben, dass die Idee ja ist auch, dass die Flügelspieler im richtigen Moment nach innen ziehen und die Außenbahn freimachen, ne, die Seite freimachen für die Außenverteidiger, die dann durchstoßen sollen. Ja, dann hätte ich da gern gelernt einen Außenverteidiger. Und ich finde das schwierig. Bei Marco Grüll kann natürlich auch ein bisschen sein, klar, den lobt er explizit und dann haben sie auch dieses Testspiel da gegen Meppen noch und er kommt rein, macht 3 Tore. Ja. Ne? Also eins schöner als das andere. Ja. So, ne? Und er ist natürlich das Schweizer, ja, das ist so. Aber vielleicht redet er ihn auch nur ein bisschen stark, weil er auf seiner Stammposition links auf dem Flügel nämlich nur noch die Nummer 3 ist hinter Evry Binagi. Also ich weiß nicht, ey, ich fände das schon riskant.
Ja.
Auf der anderen Seite sind die Mittel begrenzt und wir haben gegen St. Pauli auch gesehen, und das war unser Hauptthema in der letzten Folge, dass da vielleicht auch im offensiven Mittelfeld noch jemand mit Spielmacherqualität uns durchaus gut zu Gesicht stehen würde. Ne, für den spielerischen Aufbau, fand ich.
Ja, da bin ich halt komplett, mittlerweile komplett beeinflusst von diesem wir sind arm wie eine Kirchenmaus-Narrativ, das ja Clemens Fritz und Niemeyer jetzt die letzten Tage nochmal auch medial immer wieder forciert haben. Deswegen, da fehlt mir die Idee, gleichwohl, wenn Fritz einen Ruf bestätigt hat in den letzten Jahren, dann ist es immer noch mal irgendwie mindestens einen großen Wurf zu versuchen in den letzten 24 Stunden des Transferfensters. Und ich glaube, wenn sie einen großen Wurf probieren, dann wird es dort passieren, auf der Position. Das glaube ich in der Tat auch. Ich gucke in Richtung Frankfurt, ich gucke in Richtung Mario.
Der ja aber wieder Stammelf ist.
Unter Adi Hütter. Aber das kann ja nur eine Momentaufnahme sein.
Ist der Startelf.
Ja, ne, aber dann mal gucken, was da für Namen noch rauspurzeln in den nächsten Tagen. Denn das muss man dann auch unter Positivem verbuchen. Jetzt ist es nicht mehr lange, bis diese Transferperiode endlich vorbei ist. So.
Ja.
Und dann können wir uns hoffentlich endlich wieder auf die Dinge konzentrieren, die dann Fakt sind.
Ja. Ja gut, okay. Wir können ja nochmal einmal kurz Strich drunter machen. Wer ist noch im Gespräch in der Pipeline und wer ist auch irgendwie halbwegs realistisch? Ibrahimovic für vorne.
Ja, mit großer Konkurrenz, also angeblich Union Berlin und Atalanta Bergamo, die sich wohl auch vorstellen können, ihn direkt zu kaufen. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob Bayern ihn wirklich verkaufen will, weil er da gerade erst verlängert, ne?
Ja, und der war ja gerade verliehen
an Heidenheim, genau. Ne? Aber ein spannender Spieler, ne? Also das wäre jemand, den ich mir total gut, das wäre dann in der Tat jemand, der auf dem Bangula-Slot spielen würde, wenn ich das richtig weiß.
Ja, oder halt sogar auf der offensiven Mittelfeld-Position.
Ja. Ja, also das fände ich spannend. Allein ich glaube, dass man den dann wieder nur leihen könnte ohne Kaufoption wahrscheinlich oder mit einer völlig utopischen Kaufoption.
Herr Bobček ist übrigens, wenn ich der Pazzo-WhatsApp-Gruppe glauben darf, für 11 bis 13 Millionen irgendwo nach Italien
korrekt
gegangen.
Korrekt. Zu Romano. Nach Frosinone.
Stimmt, eine schöne Flasche Frosinone mal.
Ja, genau. Mal aufmachen. Also, ne, also ein Spieler, der noch nie in den großen Ligen gespielt hat, wechselt für 13 Millionen. Wow.
Ein Milosevic, den wir letztes Jahr zu schlecht fanden. Nein, Milosevic, nein, der bringt uns. Wechselt für 9 Millionen nach Portugal. Ja, genau. Ey, so viel zum Thema Stürmermarkt. Wir kriegen Niklas Füllkrug für 0.
Ja.
Und Cedric Itten dazu für 0.
Ja.
Das ist schon ganz,
das ist in Ordnung,
ganz stabil gelaufen. Puertas ist weiter immer noch ein Gerücht. Auch Sugawara weiß man noch nicht so genau, ist auch noch nicht ganz abgeräumt. Dieser Njai ist noch ein Gerücht. Ja, und irgendwie eine Laie von einem Außenverteidiger.
Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist dann auch, wäre dann auch typisch Werder, dass, wie du gerade richtigerweise sagtest, die Spieler, die bei Werder schon waren, mit Puertas und mit Sugawara, Spieler sind, die werden bis zum Deadline-Day auf der Liste stehen.
Ja.
Und sie werden gucken, ob die abgebenden Vereine dann in den letzten 24 Stunden noch von ihren Forderungen abrücken, die für Werder einfach nicht erfüllbar sind.
Ja.
Aber wenn eine Tür aufgeht, dann bin ich mir sicher, dass sowohl Puertas als auch Sugawara auf der Shortlist stehen für nochmal eine Laie wieder mit Kaufoption, whatever.
Also Puertas zum Beispiel muss auch kommen, denn sonst geht der Hottag von Nils Notmann nicht in Erfüllung. Ne, der gesagt hat, Werder wird dieses Jahr mindestens einmal 5 Alpenspieler auf dem Platz haben.
Okay, und mit Alpenspieler meint er Schweizer
und
Österreicher.
Ja, und wir haben erst 4.
Ja. Ja, okay.
Ne? Aber das ist doch mal ein schöner.
Ich glaube, das gehört nicht in den Entscheidungskanon von Werder Bremen, der Hottag von Nils. Aber hey, ich habe sehr viel Sympathie dafür.
Und einen Namen habe ich natürlich vergessen bei der Aufzählung, wer noch ein heißes Gerücht ist. Grüße an Katrin und Jendrik, danke für euren Hottag. Dux kommt zurück und die Vögel schießen uns nach Europa. Selbst Marvin Dux ist ja noch. Ey, und der wird zu Fuß kommen.
Der ist im Dunstkreis.
Ey, der würde zu Fuß kommen.
Jetzt, wo Fülle wieder da ist, glaube ich das auch. Stell dir das mal vor. Aber ey, dann implodiert das Forum, wenn Marvin Dux zurückkommt.
Was denkst du denn, jetzt mal abgesehen vom Namen und Vergangenheit und Vögel und so, er als Spielertyp, könnte der uns helfen?
Ja, ich habe ihn in Birmingham nicht wirklich beobachtet. Er hat ja auch in Birmingham wieder zweistellig gescored.
Er scored immer.
Ja. So, und deswegen sage ich halt, also gemessen an dem, wie wir es kennen, also die letzte Saison mit den beiden hässlichen Vögeln, natürlich würde ich mich über den freuen. Allein, und das muss dann auch zur Wahrheit gehören, es wäre halt einfach eine Bankrotterklärung für das, was Werder dann auch kadertechnisch, kaderplanungstechnisch macht. So.
Eigentlich ist es ja erstmal grundsätzlich nicht schlecht, jemanden Spieler für viel Geld zu verkaufen, die dann für umsonst wieder zurückkommen. Ja gut, okay, ich meinte nur wegen Füllkrug und
ja, also deswegen, ne, wenn das sportlich dann letzten Endes ist, wo man ihn auch dazu nehmen kann, dann müsste man in der Tat die Aufstellung nochmal komplett neu denken, weil das ja ein Spielertyp ist, der in das, was sich Tune eigentlich vorstellt, da müsste man mal gucken, wo seine Rolle wäre.
Ja, genau, nee, aber das war ja meine Frage, ne? Also denkst du, dass er sportlich einfach einen Mehrwert bieten würde oder müsste man, wäre das ein Luxus und mit.
Ja, Dux und Füllkrug, what you gonna do?
Ja, aber halt auch ein anderes System. Ne?
Also ja gut, okay, aber ich meine, also ein Punkt ist ja unbestritten und das haben wir dann ehrlicherweise auch erst schmerzhaft festgestellt, als Dux dann weg war. Dieser Baller, Attitüde. Ja. Die ist uns schon abgegangen, spätestens dann auch mit dem Ausfall von Mitch, dann wurde das ja noch schlimmer, weil Romano im Prinzip der Einzige war, der noch irgendwie ein bisschen Bolzplatz-Mentalität hatte. Ja. So. Und die würde uns natürlich wieder gut tun, einfach weil es unberechenbarer ist. Und wenn du den integriert bekämst, selbstverständlich.
Ja, schon so. Krass.
Ey. Aber da verstehe ich dann auch, wenn Leute sagen, boah, Leute, das ist dann aber schon auch, wirkt dann auch sehr unkreativ in dem, wie du diesen Verein irgendwie entwickeln willst. So.
Durchbruch Skelly Alvaro, Hottake von Nuno und Gaetan.
Ja, das ist, das, man hat Verständnis dafür, dass diese Hottakes wahrscheinlich unter Alkoholeinfluss gefallen sind. Das ist
ein bisschen, wann hört dieser Welpenschutz auf? Ja. Für Skelly Alvaro.
Der ist schon längst weg.
Oh Mann, ey, was ist oh Mann? Ja, Durchbruch ist Wunsch der Vater des Gedanken, aber es ist, ich bin offen für sowas.
Ja, aber jetzt auch mal genug mit Hot Takes. Ja, wir müssen noch ein bisschen hier.
Du bist so genug. Ja, was müssen wir?
Langsam müssen wir, wir können eigentlich langsam mal auch so grob in Richtung die Bundesliga geht los abbiegen, oder?
Was, die Bundesliga geht los?
Ja, Sonntag.
Wann?
Am Sonntag, 15:30 Uhr.
Ach komm.
Dein Lieblingsverein Werder Bremen spielt in Freiburg. Apropos, die haben gestern gespielt, ne?
Erinnere mich noch dran, ich lese nachher zumindest noch die Hottakes der Werder-Verantwortlichen vor.
Hast du da, ja.
Zwei haben Büros direkt neben Fritz und der andere will Präsident werden. Ich habe geile Hottakes von denen.
Ich muss dich korrigieren, Dirk Wintermann ist derzeit kein Verantwortlicher bei Werder.
Nee, ich habe ja gesagt, zwei haben Büros und der dritte will...
Du wolltest die Hottakes der Werder-Verantwortlichen vorlesen.
Oh Mann, ey, du bist so, aber auch wirklich...
Jetzt wir biegen jetzt ab.
Richtung Name Bundesliga. Meines Sexvideos. ja, die Bundesliga geht wieder los.
Sonntag endlich. In Freiburg. Freiburg hat gestern gespielt, ne?
Ja, Freiburg spielt ja ständig Europa auch.
Ja, und ehrlich gesagt hat das Ergebnis und das Spiel gestern jetzt nicht dazu beigetragen, dass ich irgendwo in meinem Hinterkopf noch einen kleinen zusammengekehrten Haufen an Hoffnung finde.
Obwohl das jetzt, glaube ich, jetzt keine große Überraschung ist. Gegen Motherwell war das, glaube ich, ne, aus Schottland. Ja. 1-1, 4-1 Rückspiel, ja.
Motherwell, das waren auch die, gegen die wir in der Vorbereitung 0-6 verloren haben. aber egal, also Freiburg ist ja auch in der letzten Bundesliga-Saison ein Gegner gewesen, an dem wir uns die Zähne ausgebissen haben. Deswegen undankbarer Auftaktgegner. Gerade auch mit Blick auf einen relativ eingespielten Kader, oder?
Lustig ist ja, dass das wie, es war auch Tunes erstes Spiel, als er Trainer wurde in der letzten Saison.
Stimmt, auswärts. Vor Bayern, Freiburg-Bayern.
Ist ein undankbarer Gegner? Ich würde sagen, nein. Ist eigentlich ein dankbarer Gegner.
Echt?
Ja, ich finde schon. Ich finde, das ist ein Auftakt, der dich jetzt nicht sofort unter den Megadruck setzt. Wenn du jetzt dein erstes Spiel zu Hause gegen Mainz hättest, dann wärst du sofort unter Druck. Hm. So. Und so kannst du sagen, das ist Freiburg, wir fahren dahin, wir haben nichts zu verlieren. Ne? Und kannst dich halt darauf zurückziehen, dass du spielerisch nicht performen musst.
Hm. Komischerweise fühlt sich
das... Ich glaube, eher dankbar, wenn du mich so fragst.
Fühlt sich komischerweise für mich, ich habe gerade so ein kleines Déjà-vu mit Blick auf das erste Bundesligaspiel nach dem Aufstieg. Da haben wir in Wolfsburg gespielt und da weiß ich noch, da sind wir hingefahren und dachten so, ey, Wolfsburg, Champions-League-Anwärter, Hauptsache nicht verprügelt werden, so ein bisschen. Und dann haben wir da ja 2-2 gespielt, richtig. Unter anderem mit einem Traumtor von Fülle und mit einem geilen Kopfball von Bittencourt.
Ja. So, ja, mit dieser so Bogenlampe.
Im Rückwärtsfall.
Oh ja, der ist ein once in a lifetime. Ja.
Genau. So, und
alle Tute in Cottbus, ne?
Das ist dann ehrlicherweise auch ein bisschen deprimierend, dann jetzt schon wieder auch Stoßgebete zum Himmel zu schicken und zu hoffen, dass da halt eben irgendwie das gut läuft. Aber hey, also, um mal auch wieder einen positiven Spin reinzubekommen. Wir haben die Pressekonferenz von Tune heute gesehen. Ich fand, dass es ihm das erste Mal seit längerem wieder gelungen ist, in so Pressestatements wenigstens so ein bisschen kämpferischen Optimismus zu transportieren.
Nicht nur, um kurz zum Anfang der Folge zurückzuspulen, nicht nur dieses jetzt schon in der im Rechtfertigungsmodus sein und um Geduld zu bitten vor dem ersten Spiel.
Genau, sondern halt eben, also das sind dann ja ehrlicherweise auch Worthülsen, die man vor solchen Spielen von Trainern ganz oft hört, ne? Aber so dieses, wir haben Teile des Spielfeldes identifiziert, wo wir glauben, ihn wehtun zu können und so, bla bla, ne? Aber trotz allem, also er wirkt halt, also er hat zum Beispiel, das fand ich dann auch einen Take, den ich jetzt von ihm so nicht erwartet hätte, aber er sagte in der Pressekonferenz auch, dass er mit der Vorbereitung super zufrieden ist. Mhm. Ja, weil er halt meinte, sie hätten ganz konkret Punkte bearbeiten können, die sie sich auch vorgenommen haben. Und er habe da durchaus Fortschritte gesehen. Ja, es gehöre zur Wahrheit, dass das noch nicht alles ineinander greift. Mhm. Ja, es gehöre zur Wahrheit, dass sie halt eben auch hier und da mit Ausfällen umgehen mussten. Aber er sagt halt eben auch, es gibt genauso positive Aspekte. Die jungen Spieler hätten sich durch die Bank weg wirklich empfohlen und gezeigt. Ja, er habe dort gesehen, dass da Spieler sind, die nicht satt werden, sondern die Bock haben, noch näher ranzukommen. Ja. Und er sagt halt eben auch, dass das auch in der Mannschaft wahrgenommen wird, dass potenzielle Leistungsträger wie Mitch Weiser und Felix Agu jetzt langsam wieder an die Mannschaft heranrücken. Niklas Stark hat wieder Minuten gesammelt im Testspiel gegen Meppen. Ja, Steilmach hat seine Verletzung auskuriert. Mhm. Lienen kommt mit jeder Trainingseinheit näher an den Kader und ist wieder bereit, 90 Minuten zu gehen. Jede Trainingseinheit bringt Lücke und Fülle wieder näher ans Team ran. Beide. Mhm. Ja, und Reis tut jede Einheit mit der Mannschaft auch gut. Also er hat halt eben auch versucht, einen positiven Spin reinzubekommen und hat da zumindest in Teilen mich dann auch gecatcht. So, ne? Und ich glaube, dass das eigentlich auch in der Mentalität was ist, was wir jetzt viel mehr brauchen.
Ja, und ich finde, es gibt auch keinen Grund. Ich habe gepostet vor ein paar Tagen, ne, mit einem Minderwertigkeitskomplex, das lernt man in US-College-Filmen, ja, und in Serien wie Parker Lewis, ja, der Coole von der Schule, ja, dass man nicht mit einem Minderwertigkeitskomplex, ja, aus den Sommerferien kommen sollte, weil die Raudis riechen das. Ja. Und Freiburg riecht das. Freiburg ist Kubiak. Ja. Weißt du noch, Kubiak, ja, von Parker Lewis, so ein 2,20 Meter Typ, eigentlich ein lieber Kerl, aber wenn der Angst gerochen hat, dann hat er dich gepackt. Und Freiburg ist genauso. Und wenn du dir auch Freiburg, wenn du dir das anguckst, also er hat ja auch von Freiburg geschwärmt, das klang so, wir wissen, wie Freiburg spielt. Ja. Da ging es darum, ob Ehren Dingschi vielleicht noch ein paar Tipps für ihn, ja, hatte. Nein, wir wissen, wie die. Und dann hat er geschwärmt, wie Freiburg spielt. Und es klang so, wie er sich wünscht, wie Werder mal spielt. Ja. Ne? Und dann rücken die Flügel ein und dann geht der Außenverteidiger und dann, Moment, da hat er gesagt, Bangula ist nicht eingerückt, ja, so konnte der Außenverteidiger. Ja. So, es klang wirklich, ne? So, und er hat Respekt davor. Und wenn man sich das wirklich mal anguckt, Freiburg, die sind ja nicht kilometerweit entfernt von uns. Die haben es halt einfach nur ein paar Jahre deutlich besser gemacht, aber da spielen immer noch Küblers und Osterhages, mhm, ne?
Und Eggesteins
und Höhlers.
Und Maxi Eggestein, der übrigens jetzt gerade wieder in einem Kicker-Interview gesagt hat, also eine Rückkehr nach Bremen würde ich nie ausschließen.
Nein.
Mit 36 dann auch.
Ja. It takes two to play the game. Ja, wie nehme ich Schlagzeilen auf?
So. Den Arsch wieder hinein.
So, ne? Und dann Ende des Jahres sagen, aber er wollte doch kommen und Fritz hat ihn nicht geholt. Da steht es doch in der
Fritz, du Arsch.
It takes two to play. Don't hate the player, hate the game.
Ja, genau.
Ja? Ja, aber das ist ja so. Und was können die? Die haben halt ihr Modell durchgezogen. Und die sind so ein Ausbildungsverein.
Ja.
So. Und die haben dann angefangen, teuer zu verkaufen. Ja. Der letzte war Mansambi, ja, dann für 70 oder, ja, so. Und soweit ich weiß, haben sie das jetzt auch nicht. Ich glaube, die haben zwei Japaner aus Belgien geholt.
Mhm. Ja.
Und, ja, Mio Backhaus.
Ja.
Und haben sich komplett verkalkuliert, weil sie dachten, sie machen Gewinn mit Atubolu. Ja. Und jetzt gehen sie gerade mal plus minus null raus, ja, und Frankfurt kriegt eine Kaufpflicht.
Ja.
Und auch lustig,
dass für die, die es nicht wissen, Atubolu hat seinen Vertrag bei Freiburg verlängert und wird jetzt nach Frankfurt verliehen mit einer Kaufpflicht oder Kaufoption?
Ja, Kaufpflicht.
Ja, okay.
Also, so, und Freiburgs Plan war ja eigentlich, Atubolu für 800 Millionen, ja, in die Premier League, ja, zu verscherbeln und dafür Mio Backhaus früh einzutüten. Ja, ja, klappt auch bei anderen Vereinen nicht, ja, immer alles. Ja. Ne? Und ja, und Atubolu jetzt wirklich, also drei Ave Maria Gebete, dass, ja, er jetzt noch unterkommt,
ja,
in der Bundesliga und verdrängt Zetti, mhm, den wir vor einem Jahr für 7 Millionen oder so, ja, auch für einen unfassbaren Vertrag, der jetzt aussortiert wird.
Ja, der wahrscheinlich zu Leeds wechselt, habe ich gelesen. Und bitte, das Torwartkarussell dreht. Ich bin froh, dass wir zwei Nationaltorhüter im Verein haben und die sind von Anfang an.
Ich will halt
übrigens, Pressekonferenz, Karl Hein wieder fit, steht Sonntag im Kasten.
Ja, geil, und da sind sie auch eindeutig, ja, trotz Schlager, ne? Das finde ich echt, ja, ey, werden sie immer wieder, und da sind sie alle eindeutig, ja, so. Aber ich will halt nur sagen, es klappt auch nicht bei allen immer alles, ja, ne? Auch ein
Maler.
Elmala oder Sano. Ja. Ne? Köln und Mainz haben den ins Schaufenster gestellt, ja, wie wir Koulibaly. Ja. Und wollten das endlich sich vergolden lassen. Ja. So. Hat nicht geklappt. Ja. Sie haben keinen Abnehmer gefunden, mit dem sich alle einig wurden. So, jetzt haben sie die im Kader und konnten aber beide nicht groß einkaufen, weil sie darauf warten mussten, dass sie den... So geht's denen
und haben es dann aber so geil noch PR-mäßig. Der Sohn bleibt, der Sohn der Stadt bleibt noch ein Jahr beim ersten FC Köln.
Ja. So, und das ist...
Klammer auf, wir sind die nicht losgeworden, Klammer zu.
Wer weiß, ich meine, Elmala im Team zu haben, ist natürlich geil. So, ne? Keine Frage. Und der wird denen auch helfen. Aber ich will halt nur sagen, deren Plan ist auch, das ist... Ja. Hängt jetzt auch ein Jahr. Ja. Ne? Oder der HSV, Union Berlin, suchen jetzt Leihspieler, genau wie wir.
Ja. Ja, du, also nur weil es, also in diesem Falle greift dann wirklich das Argument, es ist nicht immer auf der anderen Seite des Zaunes, ist der Rasen nicht immer grüner.
Richtig, ne? Und trotzdem heißt das nicht, dass jetzt alles super ist, ne? Weil ich mit dieser Außenverteidigernummer macht mich nervös. Ja. Und wenn ich darauf gucke, wer da bei Freiburg spielt, das ist nämlich entweder Herr Grifo oder Herr Scherhand, der jetzt, also der explodieren wird, glaube ich, dieses Jahr, der jetzt auch bei Motherwell schon einen direkten Freistoß und Non-Tor und so.
Ja, du, also Schiss habe ich ohnehin, ja. Aber trotzdem geht Fußball wieder los. Und ich freue mich halt mega drauf. So. Und nochmal, ne? Ja, das, man darf Angst haben, ja, aber vielleicht huscht einmal, bevor ihr heute Abend schlafen geht, ganz kurz der Gedanke durch euren Kopf. Stell dir mal vor, du gehst mit 6 Punkten aus den ersten 2 Partien raus.
So meine, so, ja, aber ja. Es ist halt einfach dasselbe Spiel vor jeder Saison. Ja. Ey, was, vor einem Jahr ne, war bei uns auch schon Umbruch, wo man dann sich später rausgestellt hat, Interruptus. Ja. Ja. So. Und da ging Ole Werner, ein Riesengeschrei. Dann kam Horst Steffen, eine neue Idee und so weiter. Und da saßen wir genauso.
Und dann sind wir mit einer Klatsche in die Saison gestartet.
1-4 in Frankfurt.
Ja, genau. Genau, und das darf uns dieses Mal nicht wieder passieren, weil das ehrlicherweise, ne, das setzt halt auch einen Ton, ne?
Ja.
Das sorgt für Verunsicherung, das sorgt für schlechte Stimmung,
ja.
Das hat das Potenzial, dich wieder in eine Schussfahrt zu schicken. So, und da muss.
Aber es war halt schon anders, weil man das schon geahnt hat, weil Horst Steffen kam und in der Startelf standen Backhaus, Čović. Und Koulibaly. Ja.
War das so?
Ja.
Also ja, deswegen.
Und Zetti war im Tor von Frankfurt.
Ja, stimmt. Backhaus ist jetzt im Tor von Freiburg.
2 Tage nach dem Wechsel. Ja. Nee, aber ich will halt nur sagen, so, das war halt wirklich Umbruch und ein neues System. Und Bangula war neu und so. Und, nie, und wir hatten keinen Stürmer.
Ja.
So. Und niemand wusste. Und das war wirklich Zittern. So. Und jetzt ist es ja schon anders. Also... Meine Erwartungen können schneller enttäuscht werden oder beziehungsweise Befürchtungen bestätigt oder ich weiß es nicht. Aber dadurch, dass jetzt Tune ja auch schon diese Rückrunde hatte, erwarte ich halt auch weniger Crashtest-Zeit. Also weniger, habe ich weniger Welpenschutz, als wenn man jetzt alles umkrempelt.
Also okay, gehen wir mal hin und sagen, er hat ja jetzt auch die, ich sag jetzt mal, die mittelmäßigen Leistungen der letzten Spiele, also aus explizit auch Vorbereitungsspiele, immer damit begründet, dass er vor allem konkrete Ziele verfolgt hat.
Ne?
Also Linen und Füllkrug ranführen, ein paar Sachen ausprobieren und kommt ja nicht zuletzt auch zu dem Schluss, er ist zufrieden mit der Vorbereitung, gemessen an dem, was er dort einstudieren und üben wollte.
Ja.
Im Umkehrschluss müsste das ja aber bedeuten, dass mit dem Beginn des Spielbetriebs, mit Beginn des Wettkampfbetriebs, die Experimentierphase eigentlich vorbei sein müsste.
Dass man sieht, was er vorhat.
Exakt.
Ja.
So, und darauf will ich hinaus.
Deswegen war ich so stinkig beim Pokalspiel. Ja. Weil ich das so gerne gesehen hätte.
Ja, gut, aber okay, aber dann müsste ja aber seine Argumentation deine Stinkigkeit so ein bisschen relativiert haben, weil er ja ganz bewusst betont hat, dieses Spiel auch genutzt zu haben, um eben auch im Sinne der Mittelfristigkeit vor allem Lien, Füllkrug und Reis ranzuführen.
Aber trotzdem, also auch wenn Lien nur eine Halbzeit spielt und Füllkrug nur 70 Minuten, dann kann man trotzdem mal einen Angriff zeigen, wo man, Fünftligisten auseinanderspielt. Ja. Also wenigstens.
Ja, auf der anderen Seite 80% Ballbesitz.
Ja, stark.
Ja.
Ja, gut. Ja, okay. Ich will es jetzt auch nicht so hochhängen. Ja. Und müssen wir auch fairerweise sagen, und das haben ja auch viele danach geäußert, wann haben wir wieder ein Spiel, wo sich der Gegner gegen einen Werder Bremen nur hinten reinstellt? Ja. Und da ist jetzt natürlich Freiburg auch ein ganz anderes.
Ja. Das stimmt.
Setting. Und insofern vielleicht kann man das Positive rausziehen, dass wenn man an Freiburg denkt, das natürlich gut ist, 0,05 x Goals und so, kann man was Positives rausziehen.
Ja. Ja. Pressekonferenz, Daniel Thun, Verletztenliste ist für mich unterm Strich dann etwas, was ich als positiv verbuchen würde, weil geführt werden nur noch, in Anführungsstrichen, Keke Top, Felix Agu, Mitch Weiser und Wojcik. Mhm. Habe ich noch einen vergessen? Nee, das waren sie, glaube ich. Also es bedeutet, dass rein theoretisch auch Leute wie Stallmach zum Beispiel und Stark wieder Kaderoptionen sind.
Ja, und Malatini.
Ja.
Genau, richtig.
Also er kann jetzt wirklich aus dem Vollen schöpfen, Klammer auf, Werder hat immer noch einen der größten Kader der Liga. Mhm.
Ja gut, okay, da sind aber auch die Profiverträge der zweiten Mannschaft alle mitgerechnet.
Ja, na klar. Und so, ja, natürlich, und das sagt er ja auch, das nutzt er auch, um zu gucken, so was jetzt noch geht. Aber es hat natürlich auch einen Einfluss, es spielt sicherlich auch eine Rolle in Sachen Transfers, dass du halt eben dann auch gehaltsetattechnisch sehr voll bist einfach, ne? Und dann auch das auch gucken musst.
Ja.
So. Egal. Also, Thun in der Pressekonferenz demonstrativ entschlossen, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Situativ teilentschlossen.
Situativ teilentspannt.
Ja, sehr gut. macht Sinn jetzt schon auf Rate die Aufstellung einmal zu gehen? Oder wollen wir erstmal noch unsere ganzen Takes machen?
Ja, genau, wir müssen mal kurz überlegen, was haben wir denn noch vor? Ich will auf jeden Fall lese ich hier nochmal 2-3 Takes aus dem Buch der Wahrheit. Ja,
unter anderem von den Werder Verantwortlichen.
Die während ich eben pinkeln war, kam auch wieder Geld von dem Scheich rein. Vielen, vielen Dank.
Ja, ja, stimmt. Der hat gewartet, bis du auf Klo warst.
Willst du das nochmal eben
droppen, damit ich
auch nächstes Jahr noch Trump-Stifte kaufen kann?
Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank. Ich kann nicht sagen, von wem das Geld kam. Das bleibt über diese Plattform relativ anonym, aber freut uns natürlich jedes Mal wieder aufs Neue, wenn sich Leute dazu entscheiden, uns ein bisschen zu supporten. Denn to whom it may concern, vielen lieben Dank. Und alle, die sich bislang noch nicht durchringen konnten, wie immer, ne, checkt unsere Social-Media-Profile und die Folgenfäden im Worum. Da könnt ihr en Detail nachlesen, wie ihr den Worum-Podcast auch finanziell unterstützen könnt, dass wir hier weiter tun, was wir lieben.
Du bist eingescheicht.
Du bist gut genug.
Eingescheicht, ja, mein Freund.
Genau.
Dann wollen wir unsere Hot Takes noch abgeben und unsere Prognose für die Hinrunde. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir, auch wenn die Hinrunde bis Weihnachten, ich glaube, es sind nur 14 Spieltage oder so, 15 Spieltage ist relativ kurz, aber trotzdem ziehen wir da, denke ich mal.
Wie immer, einen Strich. Ne? Wir machen dann zum Jahreswechsel wieder unsere Jahresabschlussfolge.
Ja.
Auch wenn die Hinrunde da noch nicht komplett vorbei ist, das wird unser Zielkorridor für MVP, MUP.
Das war immer so, da muss ich die Liga nach dem Worum-Podcast richten. Und es liegt ja immer daran, wann Padelinho den Wodka schickt.
Ja,
Padelinho, Jens Day bleibt.
Ja.
Wir können nochmal eine Runde dranhängen.
Ja. Padelinho, er meint das nicht so, ne? Fühl dich jetzt nicht genötigt.
Schreib uns.
Ja, genau. Ja, komm, dann wollen wir einmal abbiegen hin Richtung Hot Takes und unsere Takes für die Hinrunde?
Ja, die Frage war ja, machen wir das und dann machen wir ganz am Ende, werden wir nochmal fachlich mit dem.
Rate die Aufstellung, oder was meinst du?
Ja.
Ja, lass uns das so machen. Ich habe das löchrige Gehirn eines N40ers.
Mhm.
Ja. Du müsstest mir bei den Kategorien, die wir uns überlegt haben, nochmal auf die Sprünge helfen.
Ich suche gerade den Zettel.
Ja.
So, alles digital hier auf dem Zettel.
Ja.
Bei uns. Ja. Habe ich. Also. Wir haben uns geeinigt. MVP.
Ja.
MIP.
Also der MIP ist der Most Improved Player.
Also wer macht den größten Sprung in der Hinrunde?
Ja.
Wer schießt die meisten Tore, wer wird der Topscorer?
Ja.
Dann die Platzierung Weihnachten. Ja. Wollen wir
callen. Ja, geil. Ja.
Und noch zwei Hot Takes zur Liga.
Ja, okay, geil. Geil, ja, okay.
Ja.
Wollen wir without further ado einsteigen? Wollen wir mit dem MVP anfangen?
Ja, machen wir. Wer wird in dieser Hinrunde der wertvollste Spieler für Werder Bremen? Was ist, also, das können wir ja nicht bestätigt oder korrigiert kriegen. Es ist ja gefühlt.
Ja, aber man kann ja gefühlt. An Weihnachten kann man ablesen, ob der komplett daneben ist, der Take, oder ob man das verargumentieren kann, was wir jetzt sagen.
Ja.
Ich hätte wahrscheinlich, also drei Angänge von meiner Seite. Mhm. Ich hätte die Safe Bet, das wäre so der Beamten-Siegert, ja, der da einen Tipp abgibt, das wäre für mich wahrscheinlich dann wieder Jens Day.
Mhm.
Ja. Der Hot Take, den ich dann genommen hätte, wäre bis vor zwei Wochen Chucky gewesen.
Mhm.
Jetzt glaube ich, dass es Niklas Füllkrug wird.
Mhm.
Weil ich glaube einfach, dass der jetzt mal fernab davon, dass er möglicherweise nicht mehr den krassen Impact auf die Mannschaft hat, wie er das vielleicht noch vor zwei, drei Jahren hatte, rein sportlich. Aber ich glaube, dass der einfach als Figur immens wichtig sein wird. Und die 8 Tore und 3 Assists, die er machen wird bis Weihnachten, die werden letzten Endes dazu führen, dass das Gesamtpaket ihn zum wichtigsten Spieler der Hinrunde in meinen Augen machen wird. Deswegen würde ich mit Niklas Füllkrug gehen.
Zwei Fragen dazu.
Ja.
Glaubst du, wenn er nicht 8 Tore und 3 Assists bis Weihnachten auflegen würde, also keinen großen sportlichen Impact hätte, dass er dann auch so eine Führungsfigur sein kann überhaupt? Wird er dann überhaupt ernst genommen im Team?
Ja, das glaube ich schon.
Trotzdem also einfach qua
Erfahrung, qua Ausstellung, genau. Also das haben wir, das Gleiche haben wir, darüber haben wir ja auch diskutiert bei so Leuten, keine Ahnung, wie Toni Jung oder so, ja, die auch ohne immer 90 Minuten zu sammeln und immer in der ersten Elf zu stehen, Spieler waren, die trotzdem einfach durch ihre Erfahrungen, durch ihr Alter, durch den Umgang mit den anderen Spielern einfach immens wichtig für dieses Team waren.
Ja, intern, ne? Aber ja. Der natürlich nie so nach draußen diese herausgestellte Rolle und diese bewusste
ich
übernehme Verantwortung hatte. Okay,
aber ganz kurz nur, ich glaube, wenn Niklas Füllkrug diese Zeit, über die wir reden, mit 2 Toren und 1 Assist abschließt, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, nee, da lag ich falsch. So, ne? Weil dann würde allein dieses, wie wirkt der möglicherweise nach innen und ist der nicht trotzdem super wertvoll, würde ich aber unter dieser Überschrift MVP dann wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass wir außen vor sind, dann sagen, es hat nicht richtig hingehauen.
Der Hottag aus der letzten Folge, Niklas Füllkrug kommt, trifft sofort und verletzt sich, dann ist tot.
Ja, genau. Genauso wie der Dreierpack, den du prognostiziert hast.
Ja, aber mein anderer Hottag lebt noch. Füllkrug schießt mehr Tore, als Dingschi Spiele macht. Ja. Da bin ich noch voll im Soll.
Aber Dingschi robbt sich ran mit seinem Einstieg ins Training jetzt.
Zweite Frage zu dem MVP-Call. Ja. Glaubst du, dass Jens Day, der jetzt ja bleiben muss, sie sind seit 41 Tagen Geisel, ist SV Werder, meinst du, dass er wieder so abliefert, weiter?
Ja.
Und nicht beleidigt ist?
Tut mir leid, das Kopfballtor gegen Lüneburg ist für mich, er macht nahtlos da weiter, wo er aufgehört hat.
Und den Elfer rausgeholt dann auch noch.
Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, das war keiner. Aber die Meinung habe ich exklusiv, glaube ich. Mindestens, wenn man die Fernsehkommentatoren.
Aber sonst wäre es nochmal knapp geworden.
Ja. Genau.
0,05.
Du, 2 Scorer im ersten Pflichtspiel, die Zahlen sprechen für ihn. Ne?
Für wen entscheidest du dich als MVP?
Ja, für Füllkrug.
Für Füllkrug,
genau. Ich gehe mit Füllkrug, weil ich glaube, dass das Gesamtpaket dann einfach das vielversprechendste ist. Wir haben darüber gesprochen, dass zum Beispiel Jens Day als MVP, den wir letztes Jahr haben wir ihn, glaube ich, als MVP gehabt, beide, aber dann ehrlicherweise auch mit dem Vorangehen genauso gestruggelt hat wie Friede.
Ich hatte Backhaus als MVP.
Ja, das kann sein. Also auf jeden Fall war Stay auf der Shortlist, auch wegen seiner Zahlen. Mhm. Ja. Und gleichwohl haben wir ihn auch immer mitgenannt, wenn wir über das Scheitern der Führungsspieler gesprochen haben. Und ich glaube, dass Füllkrug da wenigstens an dem Punkt jemand ist, der sich das nicht vorwerfen lassen muss. Und deswegen glaube ich, dass im Gesamtpaket Fülle wichtig wird. Der wichtigste wird für Werder. Aber wie ist denn bei dir?
Ich schwanke auch. Stay ist der sichere Tipp, aber das ist mir nicht steil genug.
Ja.
Füllkrug ja. Mhm. Auch meine Alternative ist Reis.
Wow.
Ob er der MVP werden kann.
Wow.
Indem er nämlich scored, im Mittelfeld Ordnung reinbringt, mehrere Positionen spielen kann und, glaube ich, sofort Verantwortung übernimmt und lauter ist und mehr Führungsqualität hat als ein Sennelinen zum Beispiel.
Da, also das würde ich mir super dolle wünschen. So, fände ich geil, wenn das einträte, wenn es genauso käme. Meine Sample-Size ist zu klein, um mich darauf einzulassen, aber ich kann das nachvollziehen und fände es geil, wenn das käme.
Es ist ein bisschen steil.
Ja, was auch, also nochmal, die ersten Sachen, die man von ihm mitbekommen hat, lassen das ja nicht komplett utopisch wirken, ganz im Gegenteil. Also wenn sich dieser Lernprozess, die Anbindung ans Team, seine Leistung in dem Tempo fortsetzt, dann why not?
Und zumindest hat der Berater nicht angerufen nach dem Pokalspiel.
Ja, genau.
Beziehungsweise hat er ja nicht mal, sondern spielt das mit der Bild-Zeitung. Ja. Okay, dann gehe ich steil. MIP, wer macht den größten Sprung in der Hinrunde? Wer verbessert sich am meisten?
Ich habe schon sehr früh in dieser Sommerphase von Werder auf das Pferd Chucky gesetzt, an den diversesten Punkten.
Im Vergleich zu was denn verbessern? Also, dass er die größte... Dass er schneller ein Faktor wird bei Werder, als man das denkt.
Ja, also das wäre, also da, ich würde mich dem nähern, genau aus dem Grund, warum ich Mio Backhaus im letzten Jahr, glaube ich, zu meinem MIP gemacht habe, vor der Saison, in der Hoffnung. Weil ich glaube, dass da jemand kommt, an den du keine Erwartung stellst, qua Zahl. Also ein junger Spieler, haben wir schon oft gesagt, erstes Jahr im Ausland, das erste Jahr von zu Hause weg. Und trotzdem glaube ich, dass der sich deutlich schneller anpassen wird, als wir das von dem einen oder anderen Spieler, ich gucke da in Richtung Alvero zum Beispiel, gesehen haben. Und ich setze große Hoffnung auf den. Und ich glaube, dass wir am Ende vielleicht dann hoffentlich rund um Weihnachten sagen werden, wow, was hat der Typ gemessen an dem, was wir erwarten konnten, dann doch für einen Impact gehabt.
Wenn sonst auch kein anderer Zehner mehr kommt auf der Position, wird er seine Einsätze halt auch bekommen.
Das glaube ich halt auch.
Okay, ich gehe wieder steil.
Ja.
Most Improved, den größten Sprung nach vorne im Vergleich, Justin Ginmar.
Wow. Aber wenn er bleibt, dann...
Wenn er bleibt. Ja. Wenn nicht, sage ich Bangula.
Wenn er bleibt.
Nein, ich glaube schon, dass Ginmar, wenn das auch nur annähernd aufgeht mit der Spielidee, wird er ganz anders in Szene gesetzt werden können und zu ganz anderen, also einen ganz anderen Impact haben, als wenn er immer hin und her geschoben wird oder als vorderste Spitze nur anlaufen muss.
Und ich bin mal gespannt, da bin ich wirklich mal gespannt drauf, wie das erste Spiel von Tunes Mannschaft mit dieser Spielidee gegen eine Mannschaft aussieht, wo Werder potenziell der Underdog ist.
Also du meinst
also Freiburg.
Übermorgen.
Ja, aber nochmal, also ne, das ist ja, wird eine Mannschaft sein, die hat ein anderes Selbstverständnis. Sie spielt zu Hause, Saisonauftakt, denen wird irgendwie die Geilheit, Werder aus dem Stadion zu schießen, aus den Ohren tropfen. Und das sind dann Spiele für Leute wie ein Ginmar, wo lauf, Justin, lauf! Und dann Langhafer. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Wenn er denn spielt.
Ja. Ja? Also ich merke gerade, dass ich auch ein bisschen Gefahrensucher bin mit meinen Hotels. Freue mich auf Arsch voll zu Weihnachten. Schön. Ich ziehe meine Lederjacke an dazu.
Dann habe ich wenigstens etwas, was ich dann im Werder Jeopardy gegen dich verwenden kann.
Die meisten Tore bis Weihnachten.
Die meisten Tore bis Weihnachten schießt, wow, gute Frage.
Niklas Füllkrug für mich.
Echt?
Ja.
Ha, da gehe ich jetzt mal steil. Ich sag Cedric Itten. Ich sag Cedric Itten. Cedric Itten wird irgendwann im Laufe dieser Saison, wird der irgendwann diesen komischen Stempel kriegen, der gefährlichste Joker der Liga.
Das ist der Moment, wenn Musa mit dem Helikopter abgeholt wird.
Ja, genau.
Von seinem Berater.
Ja, genau. Also da gehe ich steil. Ich sag Itten.
Top Tor. Und mit wie vielen Toren?
Was 7.
Schätzt du? Okay, das ist schon gut, ey.
Achso, nee, Moment. Wir reden bis Weihnachten.
Ja. Der wird auch nicht unser Top-Torschütze mit 7 in der ganzen Saison.
Ja, nee, das stimmt. Aber 7 finde ich ein bisschen viel. Bis Weihnachten würde ich jetzt. Nee, komm, egal, komm, ich sag 6. Ich sag 6. Ja. Und du? Füllkrug macht wie viele Tore?
Macht 7.
Das wäre aber auch schon gut.
Füllkrug macht 7.
Das wäre auch schon gut, ey.
Topscorer.
Ludovic Reis.
Romano Schmid.
Ludovic Reis, sag ich.
Okay.
Also da ich glaube, dass das einer ist, der beides mitbringt. Die Idee für den Pass,
ja,
und aber eben auch den Abschluss. Es geht ja auch vor allem darum, das ist ja ehrlicherweise was uns im letzten Jahr komplett abgegangen ist, dass du mit Reis auch einen Spieler dazu geholt hast, der halt auch mal Bock hat, einfach aus 25 Metern mal, ja, drauf zu wemsen. Und zwar nicht in den Oberrang, sondern wenigstens in Richtung Tor. Da habe ich Fantasie. Deswegen würde ich mich auf Ludovic Reis festlegen wollen. Ich glaube auch, dass der wird schnell in der Stammelf stehen.
Der wird starten, ja, bin ich sicher. Kommen wir gleich
zu. Was sagst du denn?
Stay.
Ja, das ist safe bet,
ja, würde ich sagen. Ich bin vorne ins Risiko gegangen.
Ja, verstehe.
Die allerschwerste Frage, wo stehen wir? Platzierung zu Weihnachten nach 14 Spieltagen.
Da fängst du jetzt mal an. Da will ich noch einmal kurz drüber nachdenken.
Das ist echt schwierig.
Ja.
Ich weiß noch, die letzten Jahre war es immer, da lag ich immer ganz gut, aber es war auch relativ easy, weil meistens habe ich gesagt, wir werden, ich glaube bis auf eine Saison, wir werden erstmal ein bisschen brauchen, um reinzukommen, und je länger es dauert, desto besser wird sich das finden. So. Es gab eine Saison, da hatten wir den Vorteil, Ole blieb, alle anderen blieben auch und so. Da und bei vielen anderen Teams war großer Umbruch und da hatten wir den Vorteil, da meinte ich nur, dass wir gut starten und das ist dann da. So, und da sind wir dann ja jedes Mal auf jeden Fall Top 10 rausgekommen, irgendwie, ja, so um den Dreh. Dieses Mal haben wir ja eigentlich den Vorteil, dass wir eingespielt sein müssten, ja, wenn man sieht, dass zum Beispiel Union Berlin einen neuen Trainer hat, dass Frankfurt einen neuen Trainer hat, dass zwei Aufsteiger hochkommen, die viele Leistungsträger verloren haben. Und ich glaube trotzdem, wir werden von Anfang an gegen den Abstieg, und wir werden wie das kleine Eichhörnchen, werden wir Punkte sammeln. Und ich sage mal, wir stehen Weihnachten auf Platz, bisschen besser als alle denken, 13.
Okay. 13 sagst du.
Ja.
Also, ich habe ein wenig Resthoffnung für den Spielplan. Wir haben hinten raus.
Die haben wir dann aber noch nicht gespielt, Weihnachten. Gespielt,
ja,
das heißt, trotzdem, stimmt, wir haben die letzten drei Spiele.
Genau. Darauf wollte ich gerade hinaus.
Die zählen dann nicht in unseren Hot Take mit rein. Weil die erst nach, genau, Weihnachten sind. Ja, genau. Ne? Denn die letzten drei Spiele sind, was war das, Paderborn, Union, Elversberg oder so. Ne?
Genau.
Schalke.
Ich guck das einmal nach.
Schalke, Elversberg, weiß ich.
Union Berlin, Schalke, Elversberg.
Ja.
Und die sind alle im Januar. Und das letzte, ja, Spiel, das wir haben vor Weihnachten, ist in München.
Na.
Okay, da überdenke ich jetzt nochmal ganz kurz. Also, die letzten drei Spiele vor der Winterpause in Frankfurt, zu Hause gegen Leverkusen.
Ich nehme noch mal einen Stift in die Hand.
Ja. Okay. Ja. Also, deswegen sage ich, wir werden
auf der anderen, ja,
wir werden, 13 ist, glaube ich, wirklich, ist, glaube ich, trotz allem ist ein guter Take. Ich will mutiger sein und I want to believe. Ich sage, wir sind Zehnter.
Okay.
Ich sage, wir sind Zehnter und ich sage auch, ich widerspreche dem Hot Take von Nils?
Jörn.
Von Jörn, ja. Ich sage auch, Daniel Thun wird unser Trainer noch im Januar sein.
Und ich widerspreche dem Hottag von Nils mit den 5 Alpenspielern. Niemals!
Niemals!
Ja, bin ich mutig, bin ich ein mutiger Typ. Okay.
Also du sagst 13, ich sag 10.
Was hast du eigentlich, wie lagen wir eigentlich bei St. Pauli mit Ratte die Aufstellung und Ergebnistipp? Mein 7-1 war knapp.
Mein 5-1 auch.
Ja, okay.
War auch knapp.
Bisschen dichter dran, ja, aber dafür gibt's.
Ja. Und das Einzige, woran ich mich bei Rate die Aufstellung hochziehe, ist Füllkrug im Sturm, habe ich gesagt. Aber dafür lag ich halt eben in der Abwehr einmal falsch und auch
auf im dem rechten
Flügel lag ich.
Mit Schuki hattest du. Ich lag richtig bis auf Füllkrug-Itten. Ich hatte Itten, ja. Ich dachte, Itten startet, Füllkrug kommt, ja. Andersrum. Aber sonst lag ich...
Ja, lagst du genau richtig. Lag ich richtig. Das kannst du als Pyrosieg verbuchen.
Als Pyrosieg. Ja, Pyro-Sieg. Hier, apropos, hier machen wir Bengalo.
Genau. Ja. Waren das jetzt alle Kategorien, die wir machen
wollten? Ja. Nee, wir müssen gleich noch, aber das machen wir gleich, da muss ich mir nämlich auch noch eins überlegen. Für die Liga wollten wir.
Für die Liga? Für die Liga?
Hot Takes für die
Bundesliga.
Ja. So, ich lese doch mal was vor. Lorenz, Chucky macht...
Mach doch mal bitte hier die Werder-Verantwortung.
Ja, kommen wir gleich. Chucky macht 15 plus erstmal die Basis.
Ne? Das Fußvolk.
Ja, ja. Lorenz. Pokal wird wieder... Franzi. Halbfinale, DFB-Pokal wird wieder Werder gegen HSV.
Oh Gott.
Das ist ein liebe Grüße, eine Patzo-Beobachterin aus Hamburg, habe ich mir noch aufgeschrieben. Dux kommt zurück, hatten wir schon. Anne-Kathrin Laufmann von Werder, ja. Liebste Grüße, hat sich darauf festnageln lassen, dass die Werder-Frauen Pokalsiegerin werden.
Ja, aber das ja, ist der so hot, der Take? Also wir haben uns doch nachdrücklich als K.O.-Spielmannschaft in den Frauenwettbewerben erwiesen, oder sehe ich das falsch?
Das stimmt, trotzdem würde ich auch Finaleinzug durchgehen lassen in dem Fall. Liebste Grüße, ey, schön, dass du da warst. Übrigens, alle gingen dann schon los, ne? So eine 150-Leute-Gruppe Richtung Müller-Tor. Die letzten, die dann noch fast zu spät gekommen sind, weil sie uns nicht noch festgequatscht haben, waren die Werder-Leute.
Ja.
Wirklich
nett. Auch das spricht für die Hamburger Werder-Bubble.
Tarek Brauer hat seinen wieder zurückgezogen.
Darfst du den sagen, den er zurückgezogen hat?
Nee, darf ich nicht. Er hat er ja zurückgezogen. Ja, okay. Aber der schuldet mir noch einen und den kriege ich auch noch.
Ja, okay. Liebe Grüße. Hier, unser Präsi in Spe.
Ja.
Dirk Winnermann.
Ja. Hat einen geilen Hot-Take.
Sag mal.
Der ist risky, sag mal. Der ist extrem steil.
Ja.
Der Hot-Take von Dirk Winnermann ist... Dirk Wundermann wird Präsident von Werder. Und das finde ich mutig.
Ja, so ich, also, da hat jemand das Selbstbewusstsein mit Löffeln gefressen, möchte man sagen, aber hey.
Wie auch so viele aus der Bubble, die Niklas Füllkrug wieder zum Torschützenkönig
gab es das viel?
Tippen, ohne Ende. Überhaupt sehr torhungrig und so viel auch zum Thema negative Grundeinstellung. Ja. Kann ich hier, spricht die Euphorie raus.
Ja gut, ey, das ist ja aber auch Biergetränk, muss man ja auch sagen.
Füllkrug macht mehr Tore als Boré, Silva, Boniface und Milosevic zusammen.
Gut, also vier.
Sagt du mir. Roman aus Berlin, hatte ich eben schon gegrüßt. Nochmal, wir machen 4 Punkte gegen Bayern.
Oh, was?
Sagt er.
Ja. Never.
In Berlin übrigens Alois S.,
ja.
Prenzlauer Berg, ja. Kann man Werder gucken.
Altbekannte Werder-Kneipe.
Fülle plus, Fülle macht mehr als 10 Tore, Archie finde ich jetzt nicht wirklich steil. Nee. Der Beat, Tomislav, kennen wir auch, Social Media, liebste Grüße aus Düsseldorf, extra angereist. Čović wird A-Nationalspieler für Kroatien, ohne Einsatz für Werder.
Huch.
Das ist aber geil. Das gefällt mir.
Aber der Verband ist doch so stark, oder? Na gut, warten wir es ab. Immerhin spielt er ja in den ganzen U-Mannschaften, ne?
Janina und Sandra, Ludovic Reis trifft im Volkspark.
Oh, ja, das Dach fliegt weg.
Ich mag das. Ja.
Also mal ganz kurz, mal fahren wir eigentlich hin?
Ich freue mich hier überall hin.
Das höre ich gerne. Ich bezweifle aber gerade, ob du meine Frage wirklich gehört hast. So vertieft wie du
in das Buch. Darf ich nicht mal in Ruhe lesen? Ja.
Nee, so jetzt aber auch mal gut, cool, Mann. Wir müssen jetzt unsere Liga-Hot-Takes setzen. Ja? Soll ich mal anfangen?
Ja.
Also wir haben gesagt, wir machen zwei Takes, die nicht auf Werder bezogen sind, sondern auf die Liga, ne?
Ja, können aber auch mit Werder zu tun haben. Ja.
Ich sage, mein erster Hot-Take ist, Bayern holt nur einen Titel und der Hot-Tag ist noch nicht vorbei. Und der VfB Stuttgart wird deutscher Meister. Du ist mein erster.
Die spielen heute Abend, die eröffnen die Saison.
Genau. Und da hat auch das 5:0, das Bayern heute Abend einfahren wird gegen den VfB Stuttgart, nichts zu sagen.
Ey, und Undaf aus Kirchweihe.
Ja.
Der etwas zu kleine und etwas zu dicke und etwas zu eigenwillige kleine Junge ist jetzt Kapitän vom VfB Stuttgart. Ja. Ey, Hut ab.
Ja, ist die Angelique Kerber aus Bremen. So,
finde ich gut.
Dein erster Hot Take.
Ich sage, bis Weihnachten steht kein Aufsteiger auf einem Abstiegsplatz.
Ja, okay. Das ist jetzt, ja, okay. Das kann ich mir auch vorstellen, weil Werder steht ja auf 16, 17 und 18. Ja, ja, okay. Dann setze ich nochmal meinen zweiten für die Bundesliga und ich sage, Borussia Dortmund überwintert außerhalb der internationalen Plätze.
Das ist auch
hot.
Ist auch mutig.
Hot und steil, aber ich sag mal so, der Kovac-Effekt, der verpufft jetzt langsam. Ja. Hast du noch einen zweiten?
Schiebe ich gleich hinterher.
Ja, okay, schiebst du gleich hinterher. Dann würde ich sagen, wir gucken auf Rate die Aufstellung. Oh, das ist unsere erste für die Bundesliga.
Wo guckst du das Spiel?
Auf dem Sofa.
Im Froggies neben mir.
Das könnte sogar... Das besprechen wir oft.
Ja, das machen wir.
Also, oder ich hat mag, deine, wie du denkst.
Oder hat deine Frau wieder Geburtstag?
Ich glaube, Samstag. Ich habe sie ausgetrickst.
Ein Glück, ein
Ich habe gesagt, Werder spielt Samstag. Ja. Also, das ist eine gute Idee.
Ne,
verrückt. Ich habe viel Liebe dafür.
Lass uns das machen.
Froggies, ich komme.
Ja, lass uns das machen.
Ja, okay. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir Rate die Aufstellung trotzdem einmal setzen müssen, Herr Kuhlmann.
Ja.
Soll ich anfangen?
Nochmal ganz kurz, bevor wir das machen. Ist dir noch irgendwas, findest du noch irgendwas wichtig, was Tune gesagt hat oder wo du irgendwas draus ableitest oder was du spannend fandst?
Ja, ich bin ein Teil der Pressekonferenz so leicht abgedriftet, weil ich mich von seinem Gelaber habe hypnotisieren lassen.
Weil du nebenbei Hoodies und Longboards gegoogelt hast.
Ich sag nur, situativ toll integriert.
Ja, das ist ein T-Shirt-Material.
Worum Podcast?
Ist ne?
Hashtag situativ teil integriert.
Eigentlich ich liebe auch ein es. Geiler Folgentitel.
Ja, ich liebe es.
Situativ
also das, unabhängig davon, ob es Worum Podcast Merch gibt oder nicht, ich glaube, das lasse ich mir mal drucken.
Oder einfach einen Namen meines Sexvideos.
Ja, situativ ist es wirklich so schön. Ja. Mitch Reuser und Felix Agu werden nächste Woche situativ teil integriert. Ne?
Ich fand nämlich ganz interessant, dass er schon irgendwie relativ selbstbewusst meinte, dass sie schon genau wissen, wie sie auch offensiv deren Schwächen bespielen können. Und ich, da bin ich kurz, glaube ich,
zusammengezuckt.
Bin ich abgebogen für eine halbe Stunde. Ich dachte, wie denn?
Ja.
Wie denn?
Genau, im Kopf so Mathematikformel.
Ja,
ja ich, das verstehe ich.
Ich bin sehr gespannt.
Na, da bin ich ja mal gespannt, Herr Tune.
Lass mich überraschen. Ja. Und fand ganz interessant, dass er immer wieder darauf angesprochen, was ist mit Raute und so ne und Systemumstellung und so. Und er da dann doch relativ deutlich sagte, es wäre jetzt Quatsch, jetzt wieder Spieler auf anderen Positionen, das wieder hin und her zu tauschen. Ne? Und das ist ja auch ein bisschen mit Blick auf Bangula, denn warum stellt sich sonst die Frage nach Systemumstellung so? Und das meinten wir ja auch schon die letzte Folge, der soll jetzt erstmal da bleiben.
Ja, genau.
Und der kriegt ja
und
nicht
der soll mal, vor allem auch spielen.
Der kriegt ja das nicht mal gegen Fünftligisten hin.
Ja.
Also dem jetzt die 10 zu geben und zu sagen, so und jetzt bist situativ... Nicht teilintegriert, nicht mal. So.
Und, situativ exkludiert.
Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass sich gar nicht so viel Überraschendes tun wird. Wir spielen mit Hein im Tor.
Ja.
Wir spielen links mit dem Mann.
Ja.
Wir spielen mit Friedel und mit Pieper in der Innenverteidigung. Und ich glaube, dass wir rechts mit Schmiedkens spielen.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er. Ich glaube, dein Eindruck aus dem Lüneburg-Spiel muss gegen eine Mannschaft wie Freiburg zählen. Ich glaube, dass er das mit Grüll macht.
Okay.
Also kann gut sein, ne? Aber er hat heute nochmal Grüll wirklich über den grünen Klee gelobt. hat ihn als Schweizer Taschenmesser beschrieben. Und ich finde, dein Eindruck vom Lüneburg-Spiel, das wird in seinem Kopf eine Rolle spielen. Das wird ihm auch nicht entgangen sein. Ne?
Das muss eigentlich.
Ja. Also du sagst Schmiedkins, ich würde dann Grüll sagen.
Ja, okay. Denn du hast mich jetzt auch schon fast überzeugt. Aber ich bleibe jetzt erstmal.
Ja.
Bleib jetzt dabei.
Ja. Okay, dann gehe ich ins Mittelfeld. Das ist, stellt sich mehr oder weniger von selbst auf. Da gehe ich jetzt erstmal wirklich von Lienen, Stay und Reis aus.
Ja. Wobei die Frage ist, wie lange kann Lienen?
Ja.
Aber ich denke, das wird der Start sein.
Ja, und ich glaube, dass Lienen auch an die 60 kommt mindestens.
Ja.
Und wie gesagt, Steinmach ist auch wieder im Kader. Bin ich mal gespannt, ob der, je nachdem, wie es dann steht, wenn wir dann 3-0 führen, dann...
Oder ob Čović dann eine Option ist. Oder halt auch Čuki. Und wir ja mit Reis jemanden haben, der im Idealfall die Qualität hat, dann eine Position zurückzugehen. Ja, was gegen Lüneburg natürlich leicht ist. Ich musste da halt bei der Statistik und so, ich musste ein bisschen dran denken an die letzte Saison, das Spiel Werder gegen Union Berlin, wo wir nach 10 Minuten in Überzahl sind.
Ja.
Und dann kommt Bittencourt rein und verteilt den Ball und das sieht aus wie Andrea Pirlo.
Ja.
So, aber was er nie wieder bestätigen konnte. Und ne, ob, man kann natürlich geil den Ball verteilen.
Gegen einen weniger. Ja.
Oder
ja,
aber, gegen eine schwächere Mannschaft. Ja. So, ne? Aber würde ich auch so sehen und da gehe ich bei der Startelf auch mit und vorne werden wir auch wieder, wir werden auch Bangula sehen.
Glaube ich auch.
Bangula links, Jinma rechts,
das glaube ich auch.
Füllkrug in der Mitte.
Das glaube ich auch.
Denn wenn du den jetzt rauslässt, das ist ja nun Bullshit, jetzt hast du den wirklich bis zum Get-No, hat er dich jetzt enttäuscht. Ja? Ja. Und du hast es auch öffentlich gesagt und zusammengefaltet nochmal.
Ja.
Und also wenn er es jetzt nicht verstanden hat, dann wird er nie ein Mannschaftssportler werden.
Und Tune wird es, glaube ich, ich glaube, das ist auch nicht dumm. Ne? Ich glaube, Tune wird es jetzt erstmal ein, zwei Spiele noch so machen, dass er sagt, er gibt ihm die Startelf und wenn es wieder nicht funktioniert, dann nimmt er ihn auch zur Halbzeit wieder raus.
Ja.
Ja, also das ist dann ja auch ein Denkzettel. Ja.
Exakt.
Und aber er schenkt ihm trotzdem erstmal das Vertrauen.
Ja.
Das glaube ich auch, dass es so genauso kommen wird.
Ja.
Ja, schön, haben wir uns hingearbeitet. Und jetzt kommt der Downer. Was tippst du?
Ich weiß gar nicht, ob wir da so chancenlos sind. Wie gesagt, ich, nach meiner Einschätzung ist das ein dankbarer Auftakt.
Mhm.
Und Freiburg ist jetzt auch nicht unbedingt das Team, das Hurra nach vorne. Ich könnte mir vorstellen, dass es lange 0-0 steht und Werder eigentlich damit ganz zufrieden ist.
Mhm.
Und am Ende kriegen wir durch so einen individuellen Fehler, verlieren wir 2-1.
Okay. Ich war bis vor die Folge. Das ist bei mir so wie immer. Ich, wenn ich über ein Spiel nachdenke, bin ich der komplette Fatalist. Und wenn wir dann eine Folge aufnehmen, gehe ich aus der Folge und so, ach, so chancenlos. Deswegen, ich lasse mich auch von dieser Welle jetzt wieder tragen und sage, wir spielen da 2-2.
Okay.
Und ich glaube, dass das, dass wir da an das Wolfsburg-Spiel erinnert werden. Das wird auch ein Hin und Her. Ich glaube nicht, dass wir ein 0-2 aufholen, sondern ich glaube, das wird 0-1, 1-1, 2-1, 2-2 oder so. Ich glaube, dass wir aus dem Spiel rausgehen werden mit dem, okay, es war nicht so schlimm, wie wir es befürchtet haben.
Und dann keinen Außenverteidiger mehr holen.
Ja. Lang lebe der Hot Take,
genau. Ja, lang lebe Werder Bremen.
Aber sagen wir es so, ich habe mich wenigstens wieder hinarbeiten können in einen vorsichtigen Optimismus. Mhm. Und das rechne ich auch dir hoch an, mein Freund.
Ja, Mann, aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier als Motivationskünstler durch die Gegend gelaufen wäre. Ne?
Aber ich habe es schon selber geschafft.
Man muss sich, wie gesagt, wirklich klar machen, dass alle anderen auch nur mit Wasser kochen.
Ja.
Und das wirklich, also du bist gut genug, also um heil über den Schulhof zu gehen, sollte es reichen für Werder Bremen. Ja. So scheiße sind wir nicht.
Ja.
So, und wenn man sich, wie gesagt, ein bisschen querlesen, hilft auch, wie es bei anderen Vereinen läuft. Und das heißt nicht, dass wir alles in Grund und Boden spielen, bestimmt nicht. Ich glaube auch, dass es gegen den Abstieg gehen wird von Anfang an und dass es spielerisch. Also ich glaube, die Maßstäbe, die wir letztes Jahr an Horst Steffen angeliefert haben, wo ist denn der Elversberg-Fußball, wo ist er denn? Ja. Das können wir uns dieses Jahr gar nicht erlauben.
Nee, und ich glaube, dass ehrlicherweise diese Erwartungshaltung auch nicht mehr da ist. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung auch aufgrund der schlechten Stimmung jetzt im Sommer wirklich so ist, wir erwarten nichts, da können wir nur positiv überrascht werden. So, und wer weiß, vielleicht gelingt uns das ja punktuell, aber jetzt warten wir erstmal das erste Spiel ab, um dann in der nächsten Folge des Worum-Podcasts den Sieger wieder ranten zu hören.
Sind wir weiter als vor einem Jahr?
Nein. Nein. Das glaube ich nicht.
Nee, ne?
Nee. Wir haben ähnliche Voraussetzungen mit anderen Schwerpunkten, aber weiter sind wir nicht. Das glaube ich nicht. Dazu fehlt uns auch einfach jetzt dann die Euphorie, ne? Also da ist ja jetzt wirklich, ehrlicherweise ist ja momentan keine Euphorie, sondern in erster Linie Schiss.
Ja, das ist, ja.
Ne? Und letzten Sommer war ja schon auch Euphorie da. Es war ja wirklich, jetzt kommt Steffen und ja, okay, wir haben jetzt noch vor dem Deadline Day jetzt noch nicht die Sofortverstärkung, die wir uns gewünscht hätten.
Victor Boniface!
Ja.
Werder Bremen, 40 ja. Millionen
Mark wert. Victor Boniface! Haben wir auch alle Fußball-Influencer im Internet gesagt, Werder kocht wieder auf dem Transfermarkt und so. Ja. Little did we know.
Mein zweiter Hot-Take für die Saison, ja. Liga betrifft trotzdem Werder. Werder Bremen verkauft im Winter einen Spieler für über 10 Millionen.
Ja, das halte ich auch für ein, Klammer auf Jens Day, Klammer zu. Wunderbar, mein Freund. Dann sind wir jetzt in einer Punktlandung auf 1 Stunde 53. Das ist eine veritable Saisoneröffnungsfolge.
Das ist ja immer die Zielmarke. 1 Stunde 53, ja. 14.
Ja, genau. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als noch einmal zu sagen, du bist gut genug.
Dieses Gejaule ist wirklich erfolgreich in den USA.
Sehr erfolgreich in den USA. Und,
wie kann denn das sein?
Und jetzt auch in der Werder, in der Worum Podcast Bubble.
Das ist ja, wann war denn das letzte Mal in Deutschland?
Oh Gott, keine Ahnung.
Kraftwerk und Lena.
Ja, das, ich glaube, es gab danach bestimmt nochmal irgendwas Haarsträubendes, aber entscheidend ja ist ja, was im Worum-Podcast passiert. Ne? Und da ist die Losung und die Titel dieser Folge 292, die hiermit zu Ende geht. Du bist gut genug und das soll hoffentlich die Losung auch für Sonntag 15:30 Freiburg. Heißt das eigentlich immer noch die Europa-Park-Arena? Egal.
Ist das nicht mehr das Dreisamstadion?
Nein, ist es definitiv nicht mehr. In diesem Sinne, ihr Lieben, kommt gut in die Saison. Lasst euch die Zeit bis zum Anpfiff nicht zu sehr runterziehen.
Christian Streich-Kampfbahn.
Die Kampfbahn. ja, kommt gut ins Wochenende. Drückt
Altin Rackli Arena.
Die Leonardo Bittencourt. Erde. Lasst es euch gut gehen, kommt gut ins Wochenende.
Die Jaschwili Willi Kubiaschwili.
Okay. Lieber Thomas, übernimmst du bitte die Verabschiedung. Also, kommt gut ins Wochenende. Macht's gut. Bevor Thomas wieder anfängt zu reden. Tschüss.
Danke fürs Hören, danke fürs Mitmachen, ey.
Macht's gut, ihr Lieben.
So, und nicht in die Hosen machen. Freiburg riecht die Angst.
Ja. Also, bis dann. Haut rein. Ciao.